Kennst du diesen Seemannsspruch, was am besten gegen Seekrankheit hilft? Apfelkuchen.
Warum?
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, liebe Klasse. Du klingst immer so wie ein wie so ein Lehrer, der am Montag noch nicht so richtig Bock hat, darauf seinen Schutzbefohlenen entgegenzutreten.
Ja, ja, ja.
Fühlst du dich so? Ist das dein Gefühl heute, wo du nach was, 4 Wochen endlich wieder auf mich treffen darfst? Ist das dein Gefühl?
Das trifft es heute ziemlich gut. Also nicht, dass du jetzt irgendwie Teil der Klasse bist. Du bist da eher so, wie soll man sagen, der desorientierte Referendar an meiner Seite. Ich glaube, das Gefühl kennst du selber noch besser als das des Schülers.
Desorientierter Referendar zu sein.
Ja, und bist du erholt?
Ja, also ich war es zumindest, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten, weil es ist ja immer so, ne, man macht Urlaub und dann macht man die gleiche Zeit, die man Urlaub gemacht hat, die doppelte Arbeit, um diesen Urlaub auszugleichen.
Wie lange bist du jetzt schon wieder an der Stanze?
Na, ich war Freitagabend war ich wieder da. Seitdem wird durchgezogen.
Okay. Okay, also kein Wochenende oder so.
Ja, Wochenende. Wochenende sage ich immer. Ja, aber ich habe auf jeden Fall extrem viel gesehen, muss ich sagen. War
sehr spannend. Schön. Aber ich bin gespannt auf deine Berichte.
Aber du warst ja sozusagen zuerst im Urlaub, also bist du ja zuerst dran quasi.
Ja, ich
sag mal, wie lange haben wir das jetzt nicht gemacht? Also mehr als einen Monat, oder?
Ich denke schon, ja. Also wir hatten uns verabschiedet. Ja, das muss vorm Juli gewesen sein, ja. Und vor Anfang August gewesen sein, Ende Juli irgendwie. Und da hatten wir gesagt, dass wir uns wahrscheinlich erst wieder im September wieder hören. Ja, das war, und da haben wir es ja sogar ein bisschen eher geschafft irgendwie. Also eine normale, nach DIN-Norm Sommerpause, würde ich sagen, oder?
So. Ich glaube, Sommerpausen werden mittlerweile immer länger. Also wenn ich mir das angucke jetzt hier bei, was weiß ich, ZDF-Magazin, die machen ja mittlerweile 2-3 Monate Pause, wenn das reicht. Also bis September passiert auf jeden Fall nie irgendwas. Und meistens sind die ja alle schon im Juni weg.
Da weißt du ja auch noch gar nicht, was da vorproduziert ist und hast du nicht gesehen. Ne? Vielleicht hauen die ja schon im März in den Sack.
Die haben einfach eine sehr krasse Arbeitswoche und den Rest entspannen die dann schön.
Ja, genau. Naja, das ist so einfach, so eine Fernsehsendung zu machen, glaube ich auch. Ja, also ich war urlaubsmäßig als gelernter DDR-Bürger an der Ostsee.
Im Sommer?
Im Sommer, ja.
Natürlich. Ach du Scheiße, kann man da treten?
Nee. Überhaupt nicht. Deshalb war ich ja auch nicht in Deutschland, sondern in Dänemark. die haben ja viel mehr Küstenstrände und da ist das für die Leute nichts Besonderes und da kannst du dir auch ein ruhiges Eckchen sorgen. Ne? Also wirklich, wie du es dir vorstellst, ein schönes Haus, direkt hinter der Düne, so 50 bis 100 Meter vom Wasser entfernt. Super. Nee, war wirklich cool. Also mit Familie, befreundete Familie noch mit dabei. Ein Mittelalter-Center in der Nähe, wo man einen gepfefferten Eintritt zahlen muss, aber dafür auch eine Woche freien Eintritt hat dort. War für die Kids natürlich cool. Also ich fand es auch ganz, war an der Grenze meiner Mittelalter-Markttoleranz. So, hat Spaß gemacht. Er wurde täglich um 11 eine riesige Trebuchet abgefeuert. Da weißt du natürlich, was der tägliche Termin war, ne? um 11. Die waren da pünktlicher immer als in der Schule. Da haben wir uns da jeden Tag irgendwelche Steinschleuderabschüsse angeguckt. Einmal die Woche, also wir waren 14 Tage dort, gab es dann auch Kanonenschüsse aus verschiedenen Äras.
Mittelalterliche Kanonen.
Ja, und die haben da wirklich einfach mal so kurz den Schiffsverkehr gesperrt und dann haben die ihre Steine da in die Bucht gefeuert und dann durften die Schiffe wieder weiterfahren. Das war eigentlich ganz lustig.
Also quasi wie so ein Mittelalterdorf haben die da aufgebaut oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so eine Art Freilichtmuseum musste das vorstellen. Also wie du sicher in den nordischen Ländern irgendwelche Wikinger-Dörfer kennst oder so, so war das eher so auf Mittelalter gemacht. Ne?
Cool.
Und das war wirklich alles ganz sympathisch. Und das ist halt auch bewohnt, ne? Dieses Städtchen, dieses Dorf. Also das sind wirklich Leute, die verbringen ihren Sommer dort. Fand ich schon krass.
Kann ich verstehen. Oh. Kann ich sehr gut verstehen.
Also ich sag mal, ich war froh, dass ich in einem hochmodernen, klimatisierten Ferienhaus mit Swimmingpool und allem war, als da wirklich Unwettertage war und es gedröscht und geregnet hat. Also da hätte ich da nicht...
Ihr hattet ja Unwetter. Ach ja.
Ja, da war eine... Ihr hattet ja Unwetter hier so in diesem Exilanten-Ton, weißt du?
Ja.
Krass. Na,
Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er direkt weg.
Nee, ich muss mal die Steckdose anmachen, sonst ist mein Aufnahmegerät bald gegangen. So, alles gut. Ja,
aber wie heißt der Ort vielleicht, dass man
das mal suchen so die, kann? Das ist so die Gegend von Marielyst da im Süden Dänemarks. Also das ist wirklich da, wir hatten da keinen großen Bock hier eine riesige Hinfahrt noch zu machen mit den Kids. Deshalb ist das... Wenn du in Rostock auf die Fähre gehst, fährst du 2 Stunden Fähre und dann sind es nochmal 20 Minuten mit dem Auto oder so, wenn du da ankommst in Dänemark.
Und das muss man ganz kurz mal abchecken, ich will das mal sehen. Das ist aber sehr hübsch. Ach, herrlich. Da gibt es auch richtig Turniere, ne?
Ja, genau, da ist auch jeden Tag ein Ritterturnier.
Schön.
War wirklich ganz lustig. Und dadurch, dass wir da eine Woche, also der ist jetzt nicht gesponsert von der Einrichtung hier, dieser Podcast oder so, aber den Kids hat's gefallen und wenn die gute Laune haben, dann ist ja für die Eltern der Urlaub auch relativ gerettet. Und dann gibt es noch in Nyköping, glaube ich, auch noch ein schönes, heimeliges Feuerwehrmuseum. Das war total cool, wo auch die Kids so nicht wie in Deutschland, wo du ein paar hinter die Löffel kriegst, wenn du da mal anfasst oder so, sondern die konnten da richtig in die Oldtimer reinsteigen und da an Knöpfen drehen, Schalter drücken, Leitern klettern und so. Und das war wirklich toll. Also weil das ist ja für Kinder immer, ich sag da immer so Leuten, die da Kinder vollnölen, wenn sie irgendwas anfassen. Also wenn ich jetzt mit denen in München in der Pinakothek bin und die wollen da ein Dürer-Selbstbildnis ablecken oder so, das geht natürlich nicht, ne? Aber ich sag mal, bei solchen Oldtimer-Veranstaltungen oder irgendwie, oder wenn es auch um Skulpturen geht, ich hatte mal irgendwie auf dem Mittelaltermarkt in Kranichfeld war das, auf dem Oberschloss, da war so ein Künstler, der hatte da irgendwie seine Skulpturen an einem Stand zum Verkauf. Und da fasste eines der Kinder irgendwie so die Skulpturen an und der sagte, ey, da steht nur gucken, nicht anfassen. Da habe ich ihn gefragt, na, was glauben Sie denn, woher das Wort begreifen kommt? Ein Kind muss was anfassen, um das zu verstehen. Sonst kapiert ihre Kunst schon gar keiner. Ne? Und das muss man ihm zugestehen. Hat er dann den Gedanken aufgenommen und hat das dann eingesehen. Fand ich cool von ihm. Und deshalb, Kinder müssen immer anfassen, besonders in Museen, da bin ich ein riesengroßer Fan davon. Und in Dänemark ist ja auch schön, ne? Riesengroße Spielplätze, öffentliche, eine Hüpfburg direkt hinterm Haus auch, da in so einem Freizeitpark-Ding irgendwie. Ich bin viel Fahrrad gefahren, hat Spaß gemacht.
Also wirklich runtergekommen.
War mit bloßem Auge von einem erholsamen Urlaub nicht zu unterscheiden. nee, wirklich. Aber mit Kindern ist es natürlich immer so, die brauchen so eine Woche, um da anzukommen. Ne? Und dann hast du eine Woche so einen richtig coolen Ferientrott, aber dann fährst du ja auch schon wieder heim. Möchtest du mir von deinem kinderfreien Urlaub erzählen?
Ich wollte gerade sagen, du hast mich mit dem Mittelalter-Center schon fast wieder ein bisschen für Dänemark einnehmen können, aber dann ging es wieder um Fahrradfahren und Kinder, die irgendwo auf Hüpfburgen rumspringen. Ich glaube, Dänemark ist einfach eine Urlaubsdestination für Familien und das ist in Ordnung und da habe ich, glaube ich, auch einfach nichts verpasst.
Das stimmt, also es gibt ein, zwei Sachen, in der, also zum Beispiel warst du schon mal in Ribe?
Ich war als Kleinkind war ich mal, ne, quod erat demonstrandum in Dänemark, ansonsten nie. Hm. Also
weil das ist die älteste Stadt Dänemarks, also da kannst du auch wirklich so in so mittelalterlichen Hotels übernachten und so. Also das ist so Dinkelsbühl zum Kubik, ne, die Stadt.
Zum Kubik? Also,
einige,
oh, krass, also, okay.
Vor allem, weil du da auch wirklich viele Häuser begehen kannst und auch wirklich darin wohnen kannst und so. Und wobei Dinkelsbühl ist schon auch ganz schön geil. Ich würde es mal mit Dinkelsbühl vergleichen. Zum Kubik ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Riebe war wirklich cool. Da haben wir damals, glaube ich, hatten wir da so ein Mittelalterhotel, wo wir unsere Death to Our Prayers Platte bei dem Jakob Hansen gemacht haben. Das war da irgendwie in der Nähe.
Ah, cool.
Und da hatte ich, das war mir gar nicht so bewusst, da hatte ich aus Versehen ein Hotel gebucht, wo du wirklich in so einem Mittelalter-Kämmerchen da, ne? Die Betten waren zum Glück, waren so gebaut, aber auf normale Maße.
Deswegen war der so wütend auf der
Ja, Karte. Wahrscheinlich.
Betten zu
eng. War super. Nee, hat Spaß. Also Ribe ist auch eine tolle Stadt in Dänemark. Ja,
ja. Ja, also Dinkelsbühl, ich gucke es mir gerade an, Dinkelsbühl zum Kubik würde ich jetzt nicht sagen, es halt sieht ganz nett aus, ja, kann man sagen.
Ja, also in Dinkelsbühl stört mich ein bisschen, dass da viel Privathäuser und halt Gaststätten und Restaurants so sind, die schönsten Häuser, ne? Und da hast du halt nicht so dieses Feeling, oh, kann ich mal unters Dach krabbeln oder in dem Kämmerchen wohnen oder so.
Begreifen.
Ne? Ja,
das hört bei erwachsenen Menschen nicht auf.
Ja, naja, das ist so Instagrammable, ne? Das ist ja in Rothenburg das Gleiche. Du läufst da so an den Fassaden lang, aber in den Häusern so richtig drin zu sein und so weiter, das ist schon relativ schwierig. Ne? Da gibt es nicht allzu viele Pensionen und Hotels. Weil selbst in Dinkelsbühl, also die Leute, die ich da kenne, die da zum Sommerbreeze in Hotels übernachten, das sind schon eigentlich eher so hochmoderne Wellness-Hotels hinter so einer
Tarnfassade. So. Ja, stimmt. Da gibt es, also drumherum gibt es da auch sehr viel Wellness-Kram. Das ist richtig. Also ich habe schon auch mal in Dinkelsbühl übernachtet zum Sommerbreeze und da gibt es ja so ein, zwei schöne historische, aber das ist jetzt auch nicht so auf mittelalterlich gemacht, sondern das ist in diesem mittelalterlichen Kontext natürlich, das ist schon richtig. Da ist irgendwie Denkmalschutz, der hat da irgendwie mal ein bisschen weggesehen, habe ich das Gefühl. Da sind Sachen möglich, zumindest in den Innenräumen, wo ich mir gedacht habe, das ist adäquat, aber gut. Ne, vielleicht sind es dann nur Fassaden, Denkmale.
Ich glaube, das ist es wie bei Kran und Kräne und bei
Denkmale, ne?
Und Generale, genau. Krane gibt es ja auch einen seltenen, ohne Umlaut, Plural. Das ist bei Denkmale. Also würde ich jetzt.
Vielleicht geht es auch.
Klingt beides nicht falsch, aber keine Ahnung. Du bist näher am Lehrer als ich. Ich weiß es nicht.
Ich bin mittlerweile auch sehr fern. Und tatsächlich ist es wohl mittlerweile so, dass sie auch immer weniger Lehrer einstellen. Also in Baden-Württemberg beispielsweise wird den Leuten schon gesagt, naja, kommen Sie mal in 10 Jahren wieder. Also die Phase des, man kriegt da easy Jobs, ist jetzt offensichtlich wieder
rum. Ja, hattest du das mitgekriegt, jetzt
doch wieder zu viel,
dass die nicht gemerkt haben, dass sie über 1000 Lehrerstellen unbesetzt haben in
Baden-Württemberg? Ja.
Das finde ich einerseits ultra krass, andererseits, wenn man weiß, wie Behörden denken und rechnen, halte ich das für absolut denkbar.
Nee, aber jetzt die Aussage zu tätigen, naja, wir haben jetzt wohl zu viel ausgebildet. Was? Also als ob man sowas nicht berechnen kann. Sorry, aber dafür hat man doch Statistik.
Ja, du bist doch nicht in der Planwirtschaft. Sag mal, das ist ein freier Markt und da kann jeder studieren, was er will, außer genau, Medizin.
Der freie Markt von verbeamteten Positionen für den Staat, das ist genau.
Ja, ja.
Ist genau mein Humor.
Auf jeden Fall. Ja, ist so. Es ist ja wirklich so, aber dass man da einfach bei nicht merkt, dass 1000 Stellen unbesetzt sind, über 1000, das finde ich schon krass. Also selbst bei so einem großen Land.
Ja, in Sachsen-Anhalt fällt ein Drittel aller Stunden aus. In manchen Phasen, so, das sind doch nur Kinder.
Weil keine Kinder oder weil keine Kinder. Schüler da sind. In Sachsen allein kann ich mir vorstellen, dass die Stunde ausfällt, weil der Lehrer vor der leeren Klasse steht. Der motivierte Lehrer tragisch. Mit einer top vorbereiteten Stunde, aber ist leider keiner gekommen. Naja, das ist, hast du vielleicht manchmal auch als Lehrer in der Birte irgendwo. Keine Ahnung.
Heißt es eigentlich Bürde, weil es so eine Bürde ist, da zu leben? Oder?
Genau, ja, wahrscheinlich. Also das ist ja vom Umlaut, sind wir schon das zweite Mal Umlaut heute irgendwie. Vom Umlaut her bei uns im Thüringischen kein Unterschied, ob das eine Bürde oder eine Bürde ist. Das ist im Prinzip das gleiche Wort.
Naja, zumal man spricht es da ja genauso aus eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, dass die in der Bürde anders sprechen als wir.
Na, also wir zwei, wir reden schon auch unterschiedlich, das merkt man.
Aber was Bürde angeht, Bürde, also Ü und Ö, Bürde, schon,
Bürde,
das ist schon sehr ähnlich.
Bürde, bring Sie bitte den Umlaut mehr in den Mund nach vorn und mit etwas mehr Druck aussprechen, so würdet ihr die Sprachtrainerin das wahrscheinlich, um da den Zoni rauszukriegen. Aber wer will das schon? Da muss man mitten.
Ich wollte gerade sagen, nee, also da ist jetzt ja auch die Zeit, also wir leben jetzt in einer Zeit, wo das wieder verstärkt, dass man verstärkt wieder stolz auf das Ostdeutsche sein kann, oder nicht, Mike?
Das klingt.
Die Welt hat gestern schon die Frage gestellt, ob Ostdeutsche jetzt Avantgarde sind.
Wie Avantgarde?
Naja, weil jetzt
worin,
hier...
Worin soll die denn Avantgarde sein? In der politischen Einstellung oder was? Keine Ahnung, da kannst du ja auch sagen, dass das beschissenste von öffentlichen Finanzen defizitärste Kaff in USA ist irgendwie die Avantgarde, weil es sich genau dort auch in der Fläche hin entwickeln wird.
Genau, das ist halt diese, wo ich mich frage, wie kommt man von dem einen auf den anderen Schluss? Ne?
Ja, also man kann da, weiß ich nicht, vielleicht von... Ja, auch nee, das Wort Vorreiter ist ja auch falsch, weil das genauso wie Avantgarde eher so ein bewusstes Voranschreiten beinhaltet das für mich, weißt du, so ein Bewusstsein, eine Avantgarde zu sein, was zu gestalten, auszubrechen, voranzuschreiten. Den Geist gibt's in Ostdeutschland sicherlich auch, wegen der Möglichkeiten nach der Wende und so weiter, aber das ist ja nicht das, was du meinst.
Wäre schön, wenn wir den wieder hätten. Ne? Na doch, also das meine ich ja im Grunde. Das ist ja das, was wir wieder erwecken müssen, neben dem ganzen Pessimismus und der.
Ja, ja, gut.
Dem Defizitismus.
Das war so, ne? Das müssen, aber ich habe eher gedacht, du siehst das so als Indikator und vorauseilendes Beispiel für gesellschaftliche, demografische und statistische Entwicklung, was in Ostdeutschland stattfindet. Aber das ist ja nichts Bewusstes, was jemand macht.
Nö.
Ja, das meine ich.
Nö, also das meinte ich ja jetzt eigentlich, dass dieser Vergleich hinkt irgendwie.
Ja, also,
wie sind wir denn jetzt da drauf
gekommen? Avantgarde ist nicht das richtige Wort. Nee. Ja. Wir haben über ostdeutsche Dialekte geredet. Was ist eigentlich dein Lieblings-ostdeutscher Dialekt?
Na, im Thüringisch ist es leider nicht.
Das dachte ich mir schon.
Was heißt mein Lieblingsdialekt? Ich habe halt mein Nordost-Thüringisch und da bin ich ganz zufrieden mit. So.
Dass du damit zufrieden bist, aber kann ja sein, dass du noch irgendwas, keine Ahnung. Dass
Nein, also ich mag beispielsweise so das Dresdner Sächsisch, das mag ich sehr gern, weil das hat so einen schönen Singsang. Das Leipziger Sächsisch mag ich gar nicht, das ist so schnottrig irgendwie, so hingerotzt irgendwie. Also da gibt's auch so, also im Sächsischen gibt's so krasse Unterschiede.
Ja,
irgendwie.
Chemnitz ist auch nochmal eine ganz andere Schublade.
Ja, Chemnitz ist, da hast du wie so eine thüringische Intrusion, habe ich das Gefühl.
Ja, nee, ich glaube, das liegt eher daran, dass das Ostthüringisch vom Sächsischen beeinflusst ist. Deshalb klingt das gleich. Also das ist nicht thüringisch im Sächsischen, sondern eher so ein bisschen sächsisch im Thüringisch. Also die reden da, glaube ich, in Altenburg nicht ganz viel anders als in Zwickau oder so. Oder dann Limbach-Oberfrohna Richtung Chemnitz oder irgendwie so. Aber vielleicht werde ich dafür jetzt auch gesteinigt. Keine Ahnung.
Aber wenn du das jetzt so konkret fragst, hast du da was im Kopf?
Also ich bin bei dir voll im Boot. Dresden-Radebeul. Mega, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast. Ich hatte da eine ganz liebe Großtante in Radebeul. Und das weckt bei mir sofort heimliche Gefühle mit Stollengeruch. Ne? Wenn ich dieses niedliche gesächselter höre mit Fisch und was weiß ich, solche Worte, gell? Finde ich super. Und noch und was weiß ich. Und Chemnitz finde ich eine kleine Schippe Chemnitz-Sächsisch, so wie bei Kathi Witt oder so. Finde ich auch total niedlich. Finde ich cool. Habe ich ein, zwei Bekannte, die so sprechen. Finde ich toll. Ich finde es nicht richtig toll, aber immer wieder gerne höre ich auch so in Dambach-Dietard und so. So ein bisschen dieses angefränkelte Thüringisch. So dieses Breite. Da ist Sonneberg ist mir schon zu viel dann so ein bisschen. Aber ja, so das höre ich, eigentlich auch ganz gern. Und ich muss sagen, du hast das nicht ganz so viel, aber dann so wirklich hier Richtung Elsterglanz und so weiter, hier Mansfelder Land, so dieses Breite, wo bei am Ende von jedem Wort zu faul ist, den Mund aufzumachen. Weißt du, so diese langgezogene, das höre ich auch gern. Ja, muss ich sagen. Und ja, ich habe auch einen Softspot für Plattdeutsch. Ne? Also wenn wir dann wirklich dann ganz wieder oben im Norden sind, auch in Usedom oder irgendwie so, wenn du da irgendwelche alten
aber das
Leute
ist ja,
plappern hörst.
Aber das ist ja nicht platt. Dass die
das haben ist ja kein Dialekt, das ist ja eigentlich fast dann schon, ja.
Das mag ich auch sehr gern. Also alles, was irgendwie an der Küste ist, da bin ich auch Fan von.
Ja, ach, und was ich auch dieses, wie soll man es nennen, dieses über-Berlinerisch, was die Leute so Brandenburg an der Havel und so in der Drehe sprechen. Weil das klingt ja, also das ist ja wirklich so, wie man sich eigentlich einen Berliner vorstellt. Und die haben das gar nicht so doll mit Icke und Och und was weiß ich. Und das ist halt dort in Brandenburg auf dem in der Ecke, das höre ich auch total gern. Ja.
Also ich habe jetzt hier gerade mal so einen Mundartenatlas offen und Berlin liegt wohl im südmärkischen Bereich und drumherum ist alles mittelmärkisch.
Aha, märkisch ist dann Icke oder was? Ist die also, Icke-Grenze? Oder?
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit den, die haben so eine Farbskala, ich weiß nicht, ob die dann zusammenhängen. Das würde aber bedeuten, dass Mittelmärkisch und Nordmärkisch eigentlich gar nicht so richtig mit Südmärkisch zusammenhängen irgendwie, sondern eher mit dem Mecklenburg-Vorpommerschen.
Aha. Okay.
Na, und da sagst du statt machen, mähen.
Mähen. Okay.
Nein.
Hab ich schon nie gehört.
Ja, also interessant, ne? Also generell so die deutsche Mundartenvielfalt.
Ist Dialekt das gleiche wie Mundart?
Ja.
Ja? Okay.
Ja. Warte mal, lass mich das mal ganz kurz noch.
Also den Dialekt in dem Sinne von ne, Dialekt.
Also im großen Zusammenhang hängen die zusammen. Also Ostniederdeutsch ist das dann und gliedert sich dann auf in brandenburgische Dialekte. Aber stopp, genau. Es gibt brandenburgische Dialekte, die gehören zu Ostniederdeutsch. Aber das, was die in Berlin sprechen, ist eine Mischung aus Brandenburgisch und Lausitzisch. Also ist quasi eigentlich Ostmitteldeutsch. In Berlin spricht man also keinen brandenburgischen Dialekt, sondern einen ostmitteldeutschen brandenburgisch-lausitzischen
Dialekt. Lausigen wolltest du sagen, nee.
Ein lausigen Dialekt. Nee,
aber also ich sag mal unten Richtung Cottbus und so weiter, die Leute höre ich auch gern. Ist jetzt nicht mein totaler Lieblings, aber die höre ich auch gern brabbeln. Oder Senftenberg, die haben auch einen geilen Sprach drauf.
Das müsste da aber auch
ja, das ist glaube ich so.
Aber ich meine, wenn du von Dresden nach Senftenberg fährst, dann merkst du ja gar nicht, dass du quasi von Sachsen nach Brandenburg übertrittst. Das ist ja auch irgendwie fließend. Ja. Spannend. Könnte ich mich die ganze Zeit mit beschäftigen. Aber
was ist dein Lieblings-westdeutscher Dialekt? Mundart?
Das ist schwierig. Ich könnte dir sagen, welche ich am allerwenigsten mag.
Okay.
Lass mich das kurz analysieren. Ich finde Pfälzisch schon richtig schrecklich.
Pfälzisch, also
Pfälzisch ist schlimm.
Rheinland-Pfalz, ja.
Ja, das ist schon. Aber das ist nicht das Allerschlimmste. Da gibt es irgendwas, ist das Letzeburgisch?
Letzeburgisch ist Luxemburgisch, oder?
Nee, Letzeburgisch kann
das nicht. Das ist ja kein richtiger, es ist eher so ein Akzent, wenn die Deutsch reden irgendwie, aber das finde ich ganz, wenn wir Jean-Claude Juncker so.
Entschuldigung, ich hab mich verguckt auf der Tafel.
Das finde ich eigentlich ganz hübsch.
Was ist das? Ich krieg's nicht zusammen. Das muss irgendwo zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen, muss da irgend so eine Sprachgruppe sein, die ich ganz schwierig finde.
Also ich finde richtig hessisch ist cool, höre ich gern. Und ich habe einen ganz, ganz großen Softspot Saarland, finde ich total niedlich, weil man das auch relativ selten hört, so, also in unserer Gegend.
Ich finde, das kommt gar nicht so richtig raus. Also ich erkenne das immer nicht als saarländisch.
Also das Interessante ist ja, dass das in allen Parodien Erich Honecker immer mit Sächsisch so dargestellt wird, aber dabei ist das ein Saarländer Dialekt, den der bis zum Schluss gehabt hat, ne? Mit so einer gebrochenen Stimme irgendwie, da wird das dann so ein bisschen zu sächsisch wahrscheinlich. Oder vielleicht hat er da die Bürde von Walter Ulbricht noch weitergetragen irgendwie, der mit einem sächsischen Dialekt assoziiert wurde. Weiß ich nicht, aber saarländisch mag ich. Hör ich gern die Leute. Also total. Und Ruhrpott. Also nichts geht über Ruhrpott, finde ich mega. Also als ich dafür diese Rockhard-Titel-Story mit Angel Ripper sind wir so einen Vormittag durch Altenessen gelaufen, dass ich da mit Leuten unterhalten hatte. Das war wirklich geil. Oder unser Drummer Chris, der ja auch in Oberhausen groß geworden ist. Irgendwie, wenn der mal losplappert mit irgendjemandem oder das mal aus Spaß, mag ich sehr. Hat irgendwas sehr, sehr Ehrliches, Bodenständiges, finde ich sehr, sehr gut im Ruhrpott. Aber ob das jetzt nun ein wirklicher Dialekt ist, ist ja eigentlich eher so zerschossenes Deutsch, was da so die polnischen Gastarbeiter da draus gemacht haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt auch ein Soziolekt, den du, glaube ich,
ja, meinst, ja, es ist eher so ein bisschen, also die Unterschiede sind mir da nicht bewusst, ne? Also das weiß ich nicht, was nun Soziolekt, Dialekt, Mundart, keine Ahnung, das bitte alles so über einen Kamm scheren bei mir.
Na, Soziolekt ist ja ein bisschen durch das soziale Gefüge gebildet.
Ne? Ja, okay, also, was Seemänner sprechen, was Bergleute sprechen, okay, verstehe. Da ist Ruhrpott bei mir ganz vorne, auf jeden Fall.
Ich glaube, ich mag kein Ostfränkisch.
Ostfränkisch, warte mal, was ist
also ich, Ostfränkisch? Ich mag Bayerisch tatsächlich, aber mit Ostfränkisch so Richtung Bamberg, das kann ich nicht hören.
Ja, das ist ja im Prinzip das, was in Südthüringen auch gesprochen wird, ne? So ungefähr. Das dürfte ja so die gleiche Seite vom Berg.
Also angeblich ist da sogar Plauen mit drin, würde ich jetzt aber nicht sagen, so vom Gefühl. Da
ja, aber es reicht schon ins Vogtland rein, das stimmt. Also das kriegt man manchmal mit. Das stimmt schon. Aber
da würde ich aber nochmal eine Grenze ziehen. Also da gibt es bestimmt nochmal Abstufungen, die.
Also was auch echt eine krasse Dialekthake ist, die man nicht erwartet, ist Oberpfalz. Also wenn dich da einer voll ballfährt, da denkt der Laie wirklich, du bist hier irgendwo hinter München.
Ne? Ich glaube, da vielleicht. Nee,
Moment. Das ist schon, Bayern. Für ja, das stimmt. Nicht geschulte Ohr ist das schon richtig bayerisch angehaucht. Die haben auch einen krassen Dialekt, also wirklich teilweise bis zur Nichtverständlichkeit, wenn dich da einer unvorbereitet denkt, du bist hier ein Dorfkamerad und will dir da irgendwas erzählen nach dem vierten Bier, da, puh.
Ich habe offensichtlich das Yassas auf Griechisch so perfektioniert, dass ich dann immer auf Griechisch angelabert worden bin, wenn ich die begrüßt habe. Das ist ja quasi so.
Was bedeutet Yassas? So die.
Na, das, hallo im Grunde. Ja. Also es ist quasi das Moin, das griechische Moin ist. Das kannst du auch zur Verabschiedung sagen. Das kannst du morgens sagen, abends sagen, immer sagen. Ja. Das kannst du auch sagen also als Reaktion auf irgendwas. Gefühlt kannst du es immer sagen. Und Callisto ist ja quasi guten Morgen. Mhm. So, das kannst du nur am Morgen sagen und Yassas kannst du quasi immer sagen. Und wenn du ein Großväterchen im Bergdorf bist, dann sagst du einfach nur ja. Wie das halt überall auf der Welt ist, okay. Je weiter du von den Städten wegkommst, desto mundfauler werden die Leute.
Und also damit leitest du in deinen Reisebericht über.
Na, wenn du es denn hören willst.
Total gern.
Könnte aber sein, dass es ein bisschen ausartet, weil ich habe tatsächlich, also wir sind, also Mike, tatsächlich lag ich auch am Strand.
Oh, du?
Ja.
Nichtstuend.
Nichtstuend, außer ab und zu mal ins Wasser springend.
Wenn ein Typ wie du am Strand liegt, guckt er A, den Himmel, B, den Sand oder C, das Wasser an?
Ich habe gelesen.
Okay.
Aber wenn, dann das Wasser. Okay. Ist das eine tiefer gehende psychoanalytische...
Nee, das war eher so eine von meinem geistigen Auge nach deiner Körperhaltung. Ob du auf dem Bauch am Strand liegst, auf dem Rücken und den Himmel guckst oder einfach da sitzt und das Wasser anguckst. So, das war jetzt von meinem geistigen Auge nur die Frage, wie du da dich positionierst sozusagen. Also das war jetzt nicht irgendwie tiefgehend.
Ach so, also ne, so unter Strandleuten, ne, das ist so der Schnack offenbar. 3 Stunden habe ich es ausgehalten, Mike. Also vielleicht waren es 3,5, habe ich es geschafft. Mhm. Am Paralia Milopotas auf der Insel Ios. Das ist der berühmteste Strand auf dieser Insel. Und diese Insel ist super interessant, weil die in den 60er Jahren von Hippies entdeckt worden ist, die früher in Höhlen in Kreta gelebt haben. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, diese Geschichte. Und da ist wohl eine dieser Hauptwohnhöhlen zusammengebrochen und die haben nach einer neuen Bleibe gesucht und sind deswegen auf die Insel Ios ausgewichen. Und dieses Avantgardistische, da haben wir es, dieses durch und durch Ostdeutsche, das hat dazu geführt, dass diese Insel, kannst du Ios schon mal gehört?
Den Inselnamen habe ich schon gehört, ja.
Also wirklich eine der unbekannteren Inseln, die ist aber in den 70er, 80er Jahren zu dem Party-Hotspot irgendwie geworden, wo die ganzen jungen, coolen Leute hingekommen sind. Mittlerweile ist es eher so die Insel, wo italienische junge Leute und griechische junge Leute nach ihrem Abschluss oder so hinfahren, um da eine schöne Strandwoche zu haben oder so. Fand ich sehr angenehm. Also siehst quasi, ich gehörte da nicht mehr zu den durchschnittlich alten Leuten, to be honest. Es sind wirklich nur junge, attraktive Menschen dort gewesen. Und auf dieser Insel waren wir unter anderem. Und zwar, weil sich dort das Grab des Homer befindet. Und ich gesagt habe, ich muss, also wenn ich schon hier bin, dann muss ich wenigstens zum Grab von Homer. Denn den antiken Quellen nach ist der nämlich im Geburtsort seiner Mutter begraben und die ist in der Nordspitze der Insel Ios geboren. Da gibt es noch steinerne Überbleibsel dieser Ansiedlung, ist quasi in so einem Tal auf einem Bergvorsprung ist da wie so eine Ansiedlung gewesen, so eine Ackerbauernsiedlung. Und dort vermutet man, dass da auch Homer begraben ist. Ist natürlich alles Spekulation, weil, also es.
Ich wollte gerade sagen, gibt es da ein Grab?
Also, sie haben ihm da zumindest eine Steinplatte dorthin gepackt und irgendwie, also es geht ja dabei auch immer nur irgendwie um die Symbolik, ne? Und ob Homer überhaupt existiert hat, ist ja auch schon wieder fraglich.
Ja,
ne?
Stimmt, gibt's ja Wissenschaftler, die sind da. Ja.
Aber der Gedanke.
Aber die Odyssee gibt's nun mal. Ja, ne?
Und die Ilias. Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Vorstellung, wie lang die Epoche ist, in der Menschen dort was getan haben. Auf der Insel gibt es beispielsweise eine byzantinische Festung oder die Reste einer byzantinischen Festung, die wir besucht haben. Dann gibt es die archäologische Ausgrabung der Insel Skarkos aus prähistorischer Zeit. Also die sogenannten Kykladen, die wir da besucht haben, also die Inseln, die man so in der Mitte dieser ganzen griechischen Inselwelt so findet, ne? Also von Kyklos, also rund angeordnet, die sind ja schon seit der Vorzeit besiedelt, ich glaube so seit 5000 vor Christus oder sowas. Und auch in der frühen Bronzezeit hatten die da ihre Blütezeit. Und ich bin jetzt nur gerade, weil es gerade wegen dieser Strandgeschichte, bin ich jetzt gerade nur über Ios eingestiegen. Wir haben bei unserer Reise tatsächlich 6 Inseln besucht in 3 Wochen. Und im Grunde, also um es zusammenzufassen, nee, ich möchte es nicht zusammenfassen, ich möchte es, also Mike, wie viel Zeit hast du mitgebracht?
Ich habe total viel Zeit mitgebracht für dich, alles, keine Ursache, ich stopp dich schon. Also mich interessiert das total, weil ich bin ja Ultra-Griechenland-Fan. Bist du das erste Mal in Griechenland gewesen?
Ja.
Ah, weil, also ich war wirklich... Seitdem ich das erste Mal dort war, ne, da haben wir wirklich eine kleine stinkige Clubshow gespielt oder so. Ich habe mich einfach in diese Menschen verliebt da unten. Griechen sind so
fantastisch.
Coole Säue, das ist wirklich unfassbar. Und ich habe, also ich hoffe, das ändert sich nicht, bin mir sicher, da gibt's auch Wichser, aber ich habe in meinem ganzen Leben wirklich noch nie einen Griechen getroffen, wo ich gesagt habe, ey, was für ein Vollidiot. Das waren wirklich immer lebensfreudige, hilfsbereite, wirklich null hinterfotzige, geradeaus Menschen, denen die Positivität aus dem Gesicht springt. Ne?
Also du übertreibst ja sehr oft, wenn du irgendwelche Menschengruppen bezeichnest, ne? Weil dich da immer gerne bei Leuten einschleimst, keine Ahnung, nein. aber hier muss ich dir echt recht geben. Also es ist ein wahnsinnig angenehmer Schlag Menschen. Ganz tolle Erfahrung gemacht. Sagen wir es mal so, ich bin ja sehr ungerne an Orten, wo ich davon ausgehen muss, dass dort viele Menschen sind. Jetzt hat meine Freundin aber irgendwie die Idee entwickelt, dass wir nach Griechenland fahren. So, also es lässt, also das passt schon mal nicht zusammen eigentlich. Und dann war so der Gedanke, lass doch mal nach Santorini fliegen.
Alter, okay. So. Da verzieht halt jeder griechisches Gesicht, ne, wenn du sagst, okay.
So, ja. Santorini ist ja quasi das Postkartenmotiv von Griechenland. So.
Das ist wunderschön, klar. Ja.
Das ist im Grunde der Spot, den man auf Instagram sieht seit vielen Jahren und deswegen auch wahnsinnig überlaufen von Touristen. Ich habe mir aber gesagt, komm, einmal nach diesem abgefuckten Jahr, ich brauche einfach mal 5 Tage im Disneyland, um quasi mal klarzukommen. Also wirklich einen auf, wir machen jetzt mal so einen richtigen Instagram-Urlaub mit, wir mieten da mal so eine Cave-Wohnung, also die armen Fischer haben ja damals quasi sich ihre Häuser in den Fels getrieben, um dann am Hang zu leben, also eigentlich totale Katastrophe. Heute ist das sozusagen der Sehnsuchtsspot. Und da ist ja wirklich, also für die anspruchsvollen Westler ist da ja alles vorbereitet. Und Santorini ist ja so ein bisschen die Insel der Pärchen und dementsprechend alles alles auf Sonnenuntergang und so ausgelegt. Also sehr romantisch, alles tippitoppi. Und da ist mir aufgefallen, dass irgendwie ganz, ganz viele von den Unterkünften krasse Rabatte angeboten haben. Ich dachte so, hä? Also für das, was man hier gerade geboten bekommt, ist das eigentlich okay preislich. Und da sind wir wirklich nach Oia, das ist sozusagen der Ort, der auf den Postkarten ist, also der mit diesen blauen Kuppeln, also kennt jeder, so der Ort ist das. 10 Minuten von diesen blauen Kuppeln entfernt. So, also wirklich
hinter jedem strahlend weißen Haus das azurblaue Meer hervorlugt. Ja, ja.
Im Herzen Instagram sind wir dahin. Natürlich sind unsere Koffer verschwunden auf der Hinreise, wie das halt so ist, wenn man mit der Star Alliance unterwegs ist, wo ja die Lufthansa dahinter steckt und Austrian Airlines, das ist einfach Austrian Airlines.
Bist du über Wien geflogen oder was?
Ja, ja, es war ein bisschen kürzer als über Athen, deswegen haben wir das so rum gemacht. Naja. Und Mike, ich sag dir, wie es ist. Es ist so krass schön, ich bin bekloppt geworden. Wir kamen da nachts an und im Dunkeln sieht das ja noch krasser aus. Ich dachte, ich sterbe, so schön war das. Und es gab tatsächlich vor einem halben Jahr, das habe ich nicht mitbekommen, Erdbeben vor Santorini im Meer. Hm. Und deswegen haben irgendwie 35-40% der Leute einfach ihre Übernachtung dort gecancelt. Und da hatten wir den Vorteil, dass wir einfach erstens eine Unterkunft gekriegt haben, die ansonsten immer ausgebucht ist, und zweitens halt einfach super viel Rabatt dafür bekommen haben. Hm. Und es hat sich herausgestellt, auf dieser Reise Santorini sollte nicht der allergünstigste, aber der zweitgünstigste Spot bleiben.
Mhm. Das hätte ich nicht erwartet.
Entsetzlicherweise ja. Ich habe völlig unterschätzt, wie teuer Griechenland während der Hauptsaison ist. Also das mal als Spoiler, Inselhopping Griechenland kann man einmal im Leben machen und dann sollte man mal ein Jahr aussetzen mit Urlaub. So, das ist einfach, genau. Interessant an Santorini ist ja, sieht ja aus wie ein Croissant und in der Mitte ist ein Vulkan.
Hm.
Beziehungsweise es sind eigentlich mehrere Vulkane. Und natürlich musste ich als geologisch interessierter Mensch diesen Vulkan erklimmen. Also wir haben, ich sag mal, wir haben 2 Tage nichts gemacht und dann fing ich dann wieder an, unruhig zu werden und dann mussten wir dann was machen. Und dann haben wir diesen Vulkan erklommen und dann hat sich herausgestellt, dieser Vulkan, der so aussieht, als ob er ein Stück aus der Insel rausgesprengt hat, was, also da ist ja ein Stück aus der Insel rausgesprengt, weil das hieß ja vorher Strogili, also die runde Insel quasi. Der hat das gar nicht gemacht, sondern es ist ein Vulkan vor Santorini gewesen, der Santorini eine zur Antike oder in der Zeit weit vor dem, ich glaube sogar vor dem Archaikum. Ich bin da nicht so richtig drin in den Zeitangaben. Also im 17. Jahrhundert vor Christus, ne, als da die minoische Kultur noch groß war, da gab es da eine Stadt, Akrotiri, wo eine sehr große Zivilisation, Seefahrer im ganzen Mittelmeerraum aktiv, und die sind durch eine vulkanische Aktivität vernichtet worden, komplett ausgelöscht worden. Angeblich soll das auch die minoische Kultur, große Hochkultur zu der Zeit, vernichtet haben. Man ist sich da mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob das mit dem Vulkanausbruch damals zusammenhing. Dieser Vulkanausbruch ist aber einer der stärksten, der jemals auf dieser Welt gemessen worden ist.
Krass.
So. Also kranke Scheiße hat basically alle Inseln in diesem Umkreis komplett planiert. Und auch, sage ich mal, bis hoch nach, ich sag mal hier so, was könnte man kennen? Was gibt's? Also
Mykonos kennt man.
Nein, bis hin zu, also Thessaloniki ist, wenn es Thessaloniki schon gegeben hätte, wäre das komplett vernichtet worden. Also,
ach, so weit bis nach Mazedonien hoch?
Ja. Okay. Also Überflutung bis nach Athen im Grunde.
Ja.
Nee, also Athen sowieso, aber
bis
ins Inland von Griechenland einfach. Also ganz furchtbare Katastrophe und hat im ganzen Mittelmeerraum für kulturelle Verwerfungen geführt. Also, aber da, wie gesagt, ist man noch so ein bisschen unsicher, oder da gibt es unterschiedliche Meinungen, was da jetzt genau die minoische Kultur zerstört hat, aber es könnte durchaus damit zusammenhängen, dass da dieser Vulkanausbruch war, weil Kreta ist ja auch nicht weit entfernt. So, hat mich alles super interessiert, sehr, sehr spannend. Ich kann Santorini wirklich jedem empfehlen. Ich muss es sagen, ich habe es in einem sehr schönen Zusammenhang einfach erlebt, weil nicht so viele Leute da waren. Es ist einfach wirklich Disneyland. In Oya ist es so, diese Hauptstraße oder dieser Hauptbereich, wo man da durch die kleinen Gassen läuft, da gibt es auch keine Autos. Das ist auch auf Fira so, in Fira so, dass quasi alles so hinter den Fassaden nur stattfindet. Das fand ich sehr angenehm, und ist ist beispielsweise auf Mykonos auch so, dass in der Old Town, in der Chora, keine Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, also vielleicht bin ich jetzt nach dem Urlaub ein bisschen aufgeschlossener für verkehrsbefreite Innenstädte geworden. War schon ganz schön. Auf jeden Fall, was wichtig ist bei dem Besuchen der Kykladen: die Kykladen haben ein ganz spezifisches Klima. Es gibt dort einen Wind, der ziemlich steady im Sommer bläst. und dafür sorgt, dass du stabile Temperaturen dort hast. Wir hatten ungelogen die ganzen 3 Wochen 28 bis 29 Grad.
Okay, das ist ja okay für da unten.
Und, und währenddessen gab es irgendwie 40 Grad oder 45 Grad in Spanien oder 17 Grad und Regen in Deutschland oder 37 Grad in Deutschland. Also ne, es war wirklich klimatisch komplett akzeptabel, weil dieser Wind die ganze Zeit pustet.
Okay.
Ja, also ich war überrascht. Ich hätte es nicht erwartet. Man kann im Hochsommer nach Griechenland, also zumindest die Kykladen kann man bereisen. Das Problem dabei ist, bei diesem Wind ist, dass dieser Wind durchaus auch mal zu einem Sturm werden kann, der sich nur in diesem Bereich befindet.
Okay.
Also die Kykladen sind tatsächlich wie so eine Art Sturm im Wasserglas.
Mhm.
Und das Problem ist ja, wenn du von einer Insel zur anderen willst, musst du ja mit einer Fähre fahren. So, und wenn dann Windstärke 7 oder Windstärke 8 ist, ist das schwierig.
Ja, nee, gut. Nee, das will man natürlich nicht. Wart ja, ja, okay, du gehst ja dann auch bestimmt auf die anderen Inseln ein, auf denen ihr da wart. Ich kenne Santorin nicht persönlich, war ich noch nicht. Ich kenne es auch nur von Fotos und Schilderungen und ich habe mit meine griechischen Kumpels, also einer, ein sehr guter Freund von mir, der ist Kreter und von denen ist das natürlich ein absolutes No-Go, dass da jemand nach Santorin will und nicht nach krass, Kreta.
Also für mich ist Kreta ein No-Go, weil ich mir denke, also Rhodos und Kreta, ich will da nicht, also da wirst du bestimmt totgetreten von deutschen Touristen. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, ich glaube, Kreta ist so groß, das ist so wie Mallorca, ne? Dem kannst du schon entgehen. Aber ich glaube, so in Heraklion, da am Flughafen oder so, da hast du dann schon deine Erlebnisse, klar. Elaborier mal weiter.
Ja, also man muss ja dazu sagen, diese Inseln waren ja alle unfassbar arm bis in die 60er, 70er Jahre. Also es war wirklich, da war nichts außer Fischfang im Grunde. Und das war anders im Archaikum und in der frühen Bronzezeit war das waren da blühende Kulturen und jede Insel hatte eigentlich so ein bisschen eine Besonderheit, eine besondere Ressource, die sie da abgebaut haben, die für Reichtum gesorgt hat. Oder die konnten waren irgendwie strategisch günstig gelegen als Hafen, als Durchgangsort für Waren. Santorini jetzt nicht so, Ios auch nicht, aber beispielsweise auf Naxos ist das ein Punkt. Auf Naxos ist beispielsweise die erste große Marmorstatue überhaupt gebaut worden. Also aller Zeiten jemals überhaupt. Die haben ja einen Marmorabbau seit zigtausenden von Jahren. Und die Erzeugnisse dieser Marmorkunst, die kann man auch noch bestaunen. Beispielsweise in Athen. Da steht diese Sphinx. Und das prägt beispielsweise die Insel. Auf Milos gab es Obsidian-Minen. Und diese Obsidian-Minen waren damals wichtig für die Waffenproduktion. So, ne? Dementsprechend früher eben sehr wichtig. Und so hatte jede Insel irgendwie einen Grund, warum sie an so ein Handelsnetzwerk angeschlossen waren. Und die Blütezeit dieser Region lag halt ungefähr bis zum ersten attischen Bund. So, also irgendwas so um 500 vor Christus oder was. Da florierte das da komplett. Danach sind die nacheinander von Rom kolonialisiert worden, von den Osmanen kolonialisiert worden, von Venedig kolonialisiert worden, von Frankreich kolonialisiert worden. Also danach reihte sich sozusagen eine Fremdherrschaft an die andere ran. Und es war alles sehr trist und trüb. So, also wir sind dann Um das jetzt nur mal kurz schon mal den großen Rahmen aufzumachen. Wir sind dann von Santorini übergesetzt nach Ios und wie gesagt, Grab des Homer. Ich kann Ios vor allen Dingen in Kombination mit Santorini sehr empfehlen, weil Ios ist das Gegenteil von Santorini. Offenbar haben die auf Ios mal gedacht, dass da irgendwie jetzt auch Tourismus kommt. Und du siehst überall auf dieser Insel an völlig verlassenen Stränden irgendwelche Bauruinen.
Ach, okay.
Wo offensichtlich nichts passiert. Also beispielsweise an am Paralia Kalamos, also Paralia ist, heißt Strand, da ist, also es ist komplett insane. Da gibt es ein 5-Sterne-Resort mit Helipad oberhalb auf den Bergen. Da führt auch noch eine asphaltierte Straße hin. Und ab diesem 5-Sterne-Resort mit Helipad, wo vermutlich nur die allergrößten Stars der Welt irgendwie hinfliegen, weil da ist nichts. Also du, da gibt es drumherum keine Menschen, kein irgendwas. Das ist völlig krank. Das muss wirklich so ein richtig, richtig geheimer Spot sein. Danach hast du nur noch eine Sandpiste, die dann darunter führt. Und da ist wie das erste Gebäude von so einer typischen Strandpromenade gebaut.
Mhm.
Und am Felsen, wie so eine Art Restaurantkomplex, schon mit großen Fenstern. Aber alles, also dieser Restaurantkomplex nur halb fertig. Und dieses Gebäude steht da einfach so auf der Wiese.
Mhm.
Und ansonsten ist dort nichts. Es ist kein Mensch dort. Du kommst da mit dem Auto eigentlich auch nicht hin. Du musst da ATV fahren. Mhm. Und du bist dort allein.
Mhm.
Das ist völlig, also ist absurd krass. Du hast diese Insel quasi für dich. Und du hast 95% aller Einwohner in der Chora, also in dieser in Hauptstadt, jede Insel hat Chora, das ist quasi wie Eos City. Ne? Da wohnen 95% der Leute. Du hast jetzt aber auf der Insel noch 6 weitere Orte. Und dann hast du beispielsweise Fati und da leben 5 Menschen.
Hä?
Die betreiben eine Taverne und sind eine Familie. Und okay. Der Sohn ist der Kellner und der hat sich in eine Österreicherin verliebt und wird jetzt auswandern.
Okay.
Ja, auch ganz krass, die jungen Leute hauen ab. Also komplett. Die träumen alle davon, irgendwo anders hinzugehen, wo sie irgendeine Möglichkeit für ihre Zukunft haben. Ist also Landflucht generell in Griechenland heftig. Ganz, ganz großes Problem. Und das merkt man eben auch auf der Insel, die meines Erachtens sehr interessant ist. Allerdings, kann man da jetzt, also jemand wie ich, der einfach sehr rastlos ist, ich kann halt auch nicht mehr als 3 Tage auf so einer Insel bleiben, weil da habe ich alles gesehen. So, aber für Leute, die wirklich ihre Ruhe haben wollen und an schönen Stränden alleine sein möchten, kann ich Ios empfehlen.
Also habe ich nur immer mal den Namen gehört von der Insel, habe ich sonst überhaupt noch nie irgendwas drüber erfahren. Aber das mit diesem, ja, man hat ja halt auch das Gefühl, die Griechen, die sind schon ein sehr, sehr wanderfreudiges Volk. Ne? Die haben ja auch in der ganzen Welt Communities an diese
andocken
können und so.
Wandern, ne? Im Sinne von Reisen.
Oder Völkerwanderung, meine ich, ne? So,
ja, weil auswandern. Laufen ist offensichtlich nicht das Ding von Griechen.
nein, im Sinne von auswandern, wanderfreudig, ne? Also auch die Griechen, die ich kenne, die von irgendwelchen Inseln kommen, ne? Die haben ihre Elternhäuser und so weiter, das haben die alle nur komplett als Airbnb vermietet,
ja.
Ne? Also ja. Da, die wohnen da alle in Athen oder Thessaloniki oder in USA oder in Deutschland oder.
Das stimmt.
Nimmt man so wahr.
Ja, das ist schon auch traurig zu sehen, wie da irgendwie auch Ambition war, aber irgendwie dann doch der Hype dann vorbei war. Also ich glaube, der Peak für diese Insel ist tatsächlich schon in der Vergangenheit. Aber ich kann es empfehlen. Ich fand es sehr interessant, den Abstecher, und ich muss sagen, das Grab von Homer zu sehen, auch wenn es Homer nicht gab und das nicht sein Grab ist. Ich find's trotzdem irgendwie,
kann ja, man schön also erzählen. Näher kommt man dem nirgendwo, ne? Ja. Glaube ich. Das stelle ich mir schon auch cool vor, ja.
Und
bin ich ein bisschen neidisch.
Ich habe dann Überfahrt nach Naxos gebucht und schon die nächsten 2 Tage Übernachtung in Naxos gebucht. Und dann stellte sich heraus, scheiße, es ist Sturm, es fahren keine Fähren. Dann saßen wir da irgendwie einen halben Tag am Hafen und haben geguckt, kommt vielleicht doch irgendwas. Kleiner Lifehack, es gibt so Seiten wie Vessel Finder, wo du quasi die Live-Daten tracken kannst von allen Schiffen auf allen Meeren.
Ja.
Und da kannst du die Fähren quasi beobachten, wo sie gerade auslaufen oder eben nicht auslaufen. Hm. Und es gab eine einzige Fähre, die gefahren ist. So ein 28 Meter breites und 80 Meter langes Monster. Das ist jetzt, wenn man sich die Fähren so nach Schweden anguckt, ist das trotzdem noch nicht krass, aber für da ist das krass, weil da gibt es ja nur kleine Pötte so und es sind schon Monster, die da durchflügen. Und das, die einzige Verbindung, die es gab, fuhr nach Milos. Mhm. Dazu Milos?
Ist auch eine Insel, oder?
Ja. Ja.
Nee, ich weiß nicht, ist das eine Stadt oder nee, Milos ist eine Insel.
Naja,
ne?
Milos ist auch gleichzeitig auch eine Stadt, weil es hat ja jede Insel hat ja ihre Chora, also ihre Hauptstadt und die heißt immer auch wie die Insel.
Ach so.
Also da gibt es, genau, also es gibt wenig Ausnahmen, wo die Hauptstadt einen anderen Namen hat als die Insel, aber meistens ist die Hauptstadt der Insel auch gleichzeitig derselbe Name wie die Insel.
Aha.
Und wieder was gelernt. Und die Einheimischen nennen das dann halt Chora, aber Chora ist auch nur Stadt. Also ne? Milos Stadt quasi.
Ja.
Genau, und da sind wir da einfach mal auf gut Glück hingeschippert. Hm. Und da ich ja dann schon viele hundert Euro verloren habe für nicht erstattbare Übernachtungs- und Fährkosten, dachte ich mir, ich buche einfach erst, wenn wir da sind. Ich komme auf Milos an, keine kleine Insel nebenbei bemerkt. Es gab noch drei Übernachtungsmöglichkeiten.
Okay. Hm.
Von also hunderten Möglichkeiten, die eigentlich bestehen würden. Stellt sich heraus, Milos ist der absolute In-Spot für Franzosen.
Okay.
Also da bin ich aus allen Wolken gefallen.
Warum das?
Keine Ahnung.
Aus der Geschichte? Nee.
Nein. Also die Franzosen haben das ja alles kolonialisiert dort unten, ne? Weil die waren ja dann Protektor der Christen dort unten und haben sich da quasi über diesen religiösen, das religiöse Einfallstor als Kolonialherren dort aufgespielt. Dadurch haben die offensichtlich eine Verbindung zu griechischen Inseln, keine Ahnung. Aber angeblich erst seit 5 Jahren ist diese Insel komplett im Trend. Für Franzosen.
Krass.
Angeblich liegt es daran, dass diese Insel 71 Strände hat. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich habe von diesen Stränden bestimmt 15 oder 20 gesehen. Ich würde euch Ios empfehlen, wenn ihr an einem Strand liegen wollt. Weil die erstens overcrowded sind mit Franzosen. Das muss man noch mal dazu sagen.
Weil hast du jetzt gegen Franzosen?
Ich weiß nicht, die benehmen sich im Urlaub echt nicht angenehm. Also es ist nicht so schlimm wie Amerikaner, ne? Es ist schon okay, aber irgendwie, die sind auch nicht sehr achtsam.
Nee, das stimmt. Könnte schon auch sehr laut sein, ja.
Ne, also von der Skala, ganz schlimm Amerikaner, danach kommen Italiener, dann kommen Franzosen. Ich fliehe ja vor Deutschen als Touristen, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ich suche mir ja konkret Orte aus, wo keine deutschen Touristen sind. Deswegen, die sind ja auch auf der Skala. Ich will das jetzt gar nicht jetzt hier so darstellen. Nee, Milos fand ich krass, weil es erstens ultra teuer ist. Und es ist wirklich die uninteressanteste Insel von allen Inseln, auf denen ich war. Wir hatten dann auch noch das große Glück, in dem einzigen Industriehafen übernachten zu müssen, den es da offensichtlich gibt, weil es einfach keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr gab. Du musst dir das vorstellen, so ein richtig, wie das halt auf Google manchmal so ist, ne? Du hast ein tolles Bild, so Cabanas am Privatstrand und mit so einer eigenen Terrasse und mit Blick auf die Bucht und Sonnenuntergang, blablablub, fantastisch, ne? Kommen wir da an. Rechts daneben ist ein Dock und links darüber ist so ein Schlot von einer Fabrik, so ein rot-weißer Schlot wie so von so einer Kohlefabrik, so von einem Kohlekraftwerk.
Ja.
Das ist die Nachbarschaft. So, ja, wenn du konkret diesen Einblick hast, sieht das genauso aus. Aber wenn du die Scheuklappen abnimmst, ist dann dieses Ding drumherum. Und jetzt kommt's, das war teurer als auf Santorini. So. Und das. Das war halt der Moment, wo ich realisiert habe, wir stecken in der Scheiße, finanziell gesehen. Wir waren dann 3 Tage dort. Und ja, also auf jeder Insel musst du dir ein Auto mieten, gerade auf Milos, ansonsten kannst du nichts machen. Also auf Milos brauchst du ein Auto, um von A nach B zu kommen, von dem einen Strand zum nächsten. Da gibt es schon spannende Spots. War auch schön, weil der Wellengang an manchen Stränden halt so krass war, dass man einfach die ganze Zeit Wellen reiten konnte. Da gibt es so einen Strand, der ist sehr beliebt, weil er Ewigkeiten reingeht. Also du kannst quasi irgendwie ein paar hundert Meter laufen, ehe dir das Wasser an den Schultern ist. Und da war das ganz lustig mit dem Meer. Aber die Leute kommen natürlich wegen Sarakiniko nach Milos. Sarakiniko ist ein Strand, der aussieht wie eine Mondlandschaft. Mhm. Aufgrund der, ich weiß gar nicht, was das da ist, Gestein, das offensichtlich sehr interessant geformt worden ist durch die Gezeiten und durch den Wind. Und deswegen ist das ein absoluter Instagram-Spot. Und ich war auf dem Instagram-Spot schlechthin auf Santorini und ich muss dir sagen, Milos, Sarakiniko Beach, viel schlimmer. Ja, also ich kann über Milos kann ich tatsächlich wenig Positives berichten. Wie gesagt, historisch war das mal bedeutsam wegen der Obsidianminen. Was aber das Beste war, was ich dort erlebt habe, mit Vorsicht zu genießen, falls es euch mal nach Milos verschlägt. Es gibt dort Schwefelminen. Mhm. Und diese Schwefelmine, die ist in den 60er Jahren verlassen worden, die, also auch eine interessante Geschichte, wurde von den Nazis besetzt und die Leute zur Zwangsarbeit gezwungen. Und als die Nazis dann abgezogen sind, wurde dann eine neue Gesellschaft gegründet und die haben dann ihre Mitarbeiter auch ganz schlecht behandelt. Und dann gab es dann Aufstände und dann haben sie am Eingang zu dem Werk haben sie dann MG-Nester aufgesetzt, um die Mitarbeiter da zu unterdrücken. Also alles ganz krasse Kiste. Auf jeden Fall wurde die dann irgendwann verlassen, weil die Mitarbeiter gesagt haben, ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Und deswegen ist das dann dicht gemacht worden. Und das liegt in einem Tal. Dieses Tal ist extrem schwer zugänglich. Also mit dem Auto musst du schon ein bisschen waghalsig sein. Wenn du ein Auto mietest in Milos Chora, dann bekommst du eine Karte, wo ganz klar steht, wenn du dorthin fährst, gibt es keine Versicherungsgarantie und wir holen dich da nicht raus. Also das sagen sie dir. Also wenn dir da was passiert, bist du auf dich allein gestellt. So, und natürlich, wenn man mir sagt, you don't go there, dann gehe ich da. Und es war großartig. Du kannst da richtig in den Stollen rein, du kannst in diese fucking Schwefelmine rein. So, es war einfach krass. Und diese ganze Fabrikanlage steht da noch da. Und warum auch immer gehen auch da Leute baden. Also klar, hier ist eine Schwefelmine, dort ist ein Strand. Natürlich gehe ich da baden, was?
Ist das so, wie ich es mir vorstelle, dass das wie ein Bitterfeld der DDR bei Nordwind riecht und so gelbes Gestein ist in der Mine, so wie man sich's vorstellt, ja?
Exakt das.
Okay.
Exakt das. Das Problem ist ja, jetzt ist ein Podcast, ansonsten hätte ich jetzt eine Dia-Präsentation vorbereitet, weil sich das natürlich jetzt ja auch wahnsinnig gut anbietet.
Wenn du so unterwegs bist, wo holst du dir diese lokalen Infos her? Liest du da im Internet über den Ort oder machst du eine Führung oder ist da vor Ort Tafeln oder da hast du okay. Aber das ist ja jetzt Naxos. Du redest
das ist von Naxos. Milos. In Milos gibt's halt relativ wenig. Naxos brauchst du einfach so ein dickes Buch. Ich habe da so ein dickes Buch gekauft.
Also bist du so ein Lonely Planet Bücherwurm, Lonely Planet und Co.
Ja, also du findest ja alles im Internet mittlerweile. Ne? Also ich habe so ein Zeug, also gerade Lonely Planet vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich lese schon noch solche Reiseleiter oder Reisebücher, weil man da ja doch mal noch den einen oder anderen Hintergrund mitbekommt. Und ich unterhalte mich auch viel mit den Leuten vor Ort einfach. Also das interessiert mich ja. Es gibt auf Milos beispielsweise auch noch so eine, sagen wir so, die Leute kommen ja, um Einfachheit zu sehen. So, und da gibt es beispielsweise einen Streifen von Fischerhütten, bunte Fischerhütten, wo das Wasser reinspült. Und das ist einfach aufgrund dieser Schlichtheit, sag ich mal, vielleicht der zweite, oder vielleicht ist das sogar der größte Instagram-Spot, weiß ich jetzt nicht. Niemand würde da leben wollen. Ja, ist furchtbar. Also es ist völlig klar, das ist ein Zeichen von Pragmatismus, aber du kannst natürlich in einem Haus, wo die Wände die ganze Zeit nass sind, kannst du nicht gesund leben, logischerweise. Also mir fehlt dann das Verständnis für Leute, die diese Fassade sehen und das quasi wie so eine Disneyland-Fassade irgendwie abfotografieren und dann weiterfahren und sich nicht die Frage stellen, wie ist das kulturell und sozioökonomisch, wie ist das alles entstanden, ja, wie hängt das miteinander zusammen, wie war das Leben vor dem Tourismus auf dieser Insel, und das interessiert mich ja so, und deswegen unterhalte ich mich dann auch mit den Leuten vor Ort, und da kriegst du ab und zu auch mal noch so eine Information dazu. Wenn ich jetzt so ein Inselhopping betreibe, dann ist das natürlich nicht durchgeplant, weil man kann es versuchen, das zu planen, und dann gibt es Sturm und deine ganze Planung ist im Arsch.
Ja.
Dementsprechend habe ich das dann immer vor Ort dann entsprechend so ein bisschen angepasst. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, die Griechen sind ja auch einfach super nette Leute und haben ja auch Bock, dir was zu erzählen. Also die sind ja auch super stolz auf ihre Insel. Ja. Die sind selten auf anderen Inseln. Ja? Also das, wenn ich dann gesagt habe, oh, war doch schon mal auf Milos oder war schon mal auf Ios? Nee. Also du kannst mit einer Personenfähre für 10 Euro von, was weiß ich, Santorini nach Ios fahren, aber denkst du, Menschen von Santorini waren schon mal auf Ios? Natürlich nicht. So, ist ja auch nur eine Insel. Ja, jedenfalls versuchten wir dann, nachdem Milos abgearbeitet war, endlich nach Naxos zu kommen, weil Naxos ja nicht nur die größte Insel der Kykladen ist, sondern eben eigentlich auch die historisch bedeutsamste. So, als Staat lange auch dominante Handelsrepublik oder Oligarchie oder wie man das jetzt so einschätzt, das ist nochmal eine ganz andere Staatsform gewesen. Ich habe da, wie gesagt, ein Buch drüber gelesen, ich habe nur die Hälfte verstanden. Es war ist ziemlich komplex, diese Inselgesellschaft. Aber bevor die quasi von Rhodos so ein bisschen abgedrängt worden sind als Handelsnation, war Naxos in der Antike auf jeden Fall sehr bedeutsam. Auch wegen der Marmorbearbeitungsfertigkeit. Und ich wollte da unbedingt hin. So, Naxos war mir vorher auch geschichtlich ein Begriff. Und dummerweise tobte halt der Sturm da drum. Und dann versuchten wir, nochmal mit einer Fähre dort rüber zu setzen. Und diesmal war die Fähre aber dummerweise wirklich wie ein Beiboot von der anderen Fähre. Die Wellen waren aber immer noch so schlimm. So. Oh. Und jetzt stand ich in der Fähre und es macht die ganze Zeit so fusch, fusch. Und ich so, yay! Weil, ne, mir macht das Spaß, je schlimmer der Seegang ist.
Okay.
Meine Freundin ist aber extrem anfällig dafür. Und diese Fährrouten führen ja über mehrere Inseln. Und was ich nicht bedacht hatte, dass die sogar über Mykonos fuhr, um nach Naxos zu kommen, wenn man jetzt eine Karte vor sich hat, das ist natürlich einmal um die halbe Welt, um quasi zurückzufahren. Wir mussten dann die Fahrt erstmal abbrechen, weil ich dachte, die verreckt mir hier auf der Fahrt.
Also Seekrankheit ist eigentlich schlimmer als Verrecken.
Also das war schon interessant, ne, weil du hast halt so zwei Arten von Menschen in dieser Fähre gehabt. Menschen, die einfach verreckt sind, und Leute, die sich drüber kaputt gelacht haben, wie die Leute drumherum einfach alle gekotzt haben. Also es war, wie gesagt, Windstärke 7 und es war ein kleines Bötchen. Also ehrlicherweise hätten sie nicht fahren sollen.
Kennst du diesen Seemannsspruch, was am besten gegen Seekrankheit hilft? Apfelkuchen.
Warum?
Weil da schmeckt beim Kotzen genauso gut wie beim Essen. Das ist das Einzige, was dir ein bisschen hilft. Ansonsten gibt's nichts.
Nee, ich glaube, das wirst du ja auch nicht los, ne? Weil das ist ja wegen deinem Gleichgewichtssinn,
glaube ich. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht. Also ich hatte mal so einen Anflug, da war ich aber selber dran schuld, weil ich auch auf so einer Fähre, die ganz schön gerumpelt hat, am Fenster saß und so nicht rausgeguckt habe, sondern gelesen habe irgendwie, und da wurde mir halt schlecht, und wenn du diese Grenze einmal überschritten hast, wird das dann auch nicht mehr besser, ne? Also wenn du so quasi wie so Lesen beim Autofahren war, das war blöd. Und da ging es mir auch echt dreckig, ich glaube, Seekrankheit ist nichts. Ich hatte zum Glück so richtig auf hoher See, so mit krassen Wellen irgendwie, hatte ich noch nicht so viel zu tun.
Na, es gibt ja auch Mittel gegen Reisekrankheit. Also das kann ja auch ein Stück weit helfen. Aber ja, bei ihr hat es nicht geholfen. Aber da, also das tat mir auch wahnsinnig leid, aber wir mussten da halt weg. Also es war wirklich, es musste ja irgendwie weitergehen. Und
naja, gut, und seid ihr dann letztendlich angekommen?
Wir haben es dann geschafft und haben festgestellt, Naxos ist noch teurer als der ganze Scheißrest.
Mhm.
Also wir sind dann, also war auch fast alles ausgebucht, weil Naxos seit 2 Jahren plötzlich in ist. Mhm. So wusste ich auch nicht. Naxos war früher, wie gesagt, ich habe mich mit Einheimischen unterhalten und die haben gesagt, ja, Naxos ist eigentlich eher so die Location für Griechen gewesen, wo die Griechen dann Urlaub gemacht haben. Und jetzt ist es international irgendwie viel angesagter geworden, vermutlich, weil keiner mehr Bock hatte, nach Santorini zu fliegen, weil da so viele Instagram-Menschen waren. So, ne? Antizyklisches Reisen, Mike. Antizyklisches Reisen.
Ja.
Immer an die Orte fahren, die totgesagt sind wegen der ganzen Touristen. Weil sobald man ankommt, stellt man fest, keiner fährt da mehr hin wegen der ganzen Touristen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und weil dann nämlich die Kapazitäten für die Touristen so erhöht sind, überbieten sie sich dann mit Rabatten und dadurch wird es günstiger. Das
kann, ja, ergibt Sinn.
Mhm. Antizyklisches Reisen. So, jedenfalls Naxos, also es gab halt auch da wieder nur irgendwie 3 Unterkünfte, die noch frei waren. Und dann waren wir dann wirklich an so einem, in so einem Touri-Bunker am Strand.
Mhm.
3 Sterne, das letzte Mal in 90ern renoviert. Also wirklich... Also, das nirgendwo war es jetzt überrannt von Menschen, das muss man dazu sagen. Also, es ist wirklich super entspannt, vor allen Dingen für italienische Verhältnisse. Hast du da deine Ruhe?
Griechische meinst das, du? Oder?
Nee, also wenn du es mit Italien
ja,
vergleichst.
Ja, okay. So.
Also würde ich, Strandurlaub würde ich immer Griechenland empfehlen, statt nach Italien zu fahren. Das ist wirklich sehr viel entspannter. Aber ja, Strandurlaub ist halt auch nicht meine Welt. Es ist einfach, und gerade auf Naxos, eine Charakterisierung dieser Insel, die man überall hört, ist, es ist die vielfältigste Insel der Kykladen.
Hm.
Und als wir mit Naxos fertig waren, war genau das einfach das Wort, das auch uns auf den Lippen lag, weil es wirklich einfach die vielfältigste Insel der Kykladen ist. Also, du kannst Strandurlaub machen, du kannst historischen Urlaub machen, du kannst da auch ein bisschen Nightlife haben, Familienurlaub, also da geht ehrlicherweise alles. Was einfach faszinierend ist, ist, dass es so viel zu entdecken gibt auf der Insel. Wir sind 5 Tage geblieben, um das mal so ein bisschen einfach zusammenzufassen. Ich war in der Geburtshöhle des Zeus.
Mhm.
Oder besser gesagt in der Kindheitshöhle des Zeus. Wir haben den höchsten Berg der Kykladen erklommen. Das ist der Berg des Zeus, der heißt einfach Zas quasi. War krass.
Wie hoch?
Muss man. Ein bisschen was über 1000.
Hm. Na gut,
läufst du hast. Nee, du läufst nicht, du kletterst halt. Also es ist wirklich kraxeln. Du musst da das Geröll hoch. Da gibt es keinen Weg oder so. Also selbst bei Komoot ist es eine schwere Route mit alpinen Kenntnissen.
Mhm.
Also ich bin auch ein bisschen begeistert, dass wir das geschafft haben, to be honest.
Mhm.
Es gibt dort Klöster, ehemalige Jesuitenklöster, die verlassen sind. Super spannend zu besichtigen, ne, wegen der Franzosen.
Mhm.
Es gibt venezianische Castellos, vor allen Dingen so Turmbauten, die haben da quasi wie die Strandvillen heutiger Eroberer, waren diese Turmbauten quasi die Villen der venezianischen Oberschicht, die sich da so ein bisschen ihren Einfluss gesichert haben. Es gibt eine verlassene Muskovitmine und das ist nochmal ein Stückchen krasser als diese Schwefelmine, weil die ist an einem Hang in einem Tal. Also muss dir vorstellen, man fährt über dieses Gebirge drüber, das in der Mitte von dieser Insel ist. Auf der anderen Seite ist genauso wie bei Ios ist einfach fast nichts mehr. Und da ist dann eine gut ausgebaute Straße, die in ein Tal führt, wo wirklich gar nichts mehr ist, also wirklich Dead End.
Hm.
Und das führt direkt zu einer Muskovitmine. Und in dieser Muskovitmine, die haben quasi wie diesen ganzen Berg durchlöchert und diese ganzen Stollen stehen offen.
Hm.
Wenn ich eine Taschenlampe dabei gehabt hätte, hätte ich da auch weiter vordringen können in diese Stollen, weil du kommst halt mit Handylicht, kommst du nur bis zu einem gewissen Punkt. Das ist krass, wie die Dunkelheit das dann alles so auffrisst.
Hm.
Ich habe dann auch ehrlicherweise ein bisschen Schiss gekriegt, weil da lagen dann auch so Ziegenkadaver und also sind ja auch überall Ziegen. Und krass, also wirklich, da kannst du ein bisschen Abenteuerurlaub haben. Dann war ich in einer 1500 Jahre alten Kirche.
Mhm.
die da quasi noch im relativen Originalzustand besichtigbar ist, wo wir dann genötigt wurden, Kerzen aufzustellen, weil wir dann was ins Spendenglas los, getan haben.
Und
die hat uns partout nicht gehen lassen, ohne dass wir da Kerzen angezündet haben. Das Mütterchen da. Wir haben überall fantastisch gegessen. Weil, also das, was hier als griechisch verkauft wird, ist im Grunde Abzocke. Das ist, als ob du Müll angedreht bekommst im Vergleich zu dem, was in Griechenland serviert wird. Und es gibt nirgends Metaxa-Soße. Das gibt's nicht. Das ist eine Erfindung für dumme Deutsche. Das ist wirklich, also keine Ahnung, wie das hier rübergekommen ist. Also ganz fantastisch. Wir waren in einem prähistorischen Heiligtum in einem Tal. Musst du dir ja vorstellen, die meisten Inseln sind wirklich extrem kahl, extrem trocken. Naxos hat fruchtbare Täler und da gibt es ein Tal, wo eine Quelle entspringt. Das ist, als ob du plötzlich in einem Dschungel bist. So, du kommst da, fährst da über die trockenen Hänge und dann siehst du wie so eine Oase. Und dann gehst du da rein und um diese Oase drumherum liegen zerbrochene Steinstelen, die beim Transport von der Marmormine zerbrochen sind. Und dann gehst du dann so durch diesen Dschungel und dann ist dann plötzlich wie so ein Eingeborener, der dir ungekühlte Getränke verkaufen will. Das sogenannte Paradiescafé, das haben wohl ursprünglich seine Großeltern gemacht und das war total niedlich und jetzt ist es so ein gruseliger Waldschrat, der da steht. Also das ist immer schnell geflohen, aber also es war wirklich, ey, ohne Scheiß, als ob du halt in irgendeiner mythologischen Geschichte da plötzlich eingetaucht bist. Und das Gefühl hast du halt immer mal wieder so, wenn du da auf den Kykladen unterwegs bist, als ob du das so nachfühlen kannst, was du aus diesen Sagen so an Geschichten bekommen hast. Also man merkt, woran sich das orientiert, natürlich an der Landschaft, an der Lebensart, an dem, was man zu sehen bekommt. Ne? Das ist schon sehr fühlbar. Und Naxos hat mir sehr gut gefallen. Gibt es auch gerade sehr viele günstige Immobilien, falls ihr euch irgendwie ein Sommerhaus zulegen wollt.
Super. Welcher Preislage reden wir da?
Viertelmillion für 120 Quadratmeter mit Pool. Also das ist gerade im Kommen und offensichtlich haben die viele Spots.
Hast du kurz überlegt, oder was?
Ich habe kurz überlegt, ja.
Das ist im Urlaub immer gefährlich.
Das ist im Urlaub gefährlich und deswegen, ne, also am ersten Tag, ich komme da hin, ich sehe diese Broschüren und denke mir so, ey, für 250.000 Euro kriegst du in Halle eine 50 Quadratmeter Wohnung, herzlichen Glückwunsch. Und da hast du dann halt einfach es ist trotzdem nicht Strandlage, aber du hast halt einfach so ein schönes Haus. So,
wenn schon bei der Bank versklaven, dann, wo es schön ist, ne?
Ja, also zumal, ich meine, da fällt ja auch Schnee im Winter. Es ist ja nicht so, dass das komplett Wüste ist dort. Aber ja, natürlich Spinnerei und Blödsinn. Aber so für den alten Immobilienunternehmer Mike Weichert vielleicht kurzer Immobilientipp.
Ist klar. Es ist, wie soll ich sagen, der launische Immobilienkauf im Urlaub gehört nicht zu meinen Übungen in der Liga, spiele ich ganz gewiss nicht. Sagen wir es mal so.
So, ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Pass auf, wir waren dann, als nächstes waren wir auf Mykonos und Mykonos ist ja auch so eigentlich noch more fame als Santorini weltweit gesehen. Ich verstehe sehr gut, warum Leute sagen, boah, da kannst du gar nicht hingehen. Es war trotzdem günstiger als Naxos. Und wir waren wirklich in einem Spot, wo ich gedacht habe, wir sind jetzt hier nur noch umgeben von Influencern und irgendwelchen Musikstars irgendwie. Also wirklich so Retreat-mäßig. Aber das war einfach erschwinglich, ehrlicherweise. Und in zentrumsnah. Und die Mykonos Chora quasi, das ist so ein Labyrinth aus kleinen Gässchen, wo du verloren gehen kannst. Das ist richtig toll.
Okay.
Also fand ich sehr, sehr schön. Und wenn man die Innenstadt vor 22 Uhr verlässt, geht's auch noch. Danach wird's natürlich überfallen von Horden von feiernden Menschen. Aber feiern heißt in Griechenland auch nicht irgendwie jetzt Großraumdisse, sondern es ist halt eine Bar und da läuft dann mal Musik oder da gibt es dann mal einen DJ und alle stehen dann in ihren Cocktailkleidern rum. Also das ist auch nicht Berlin feiern oder so. Das ist schon, alle putzen sich heraus und haben dann teure Getränke in der Hand und das nennen sie dann feiern. Also nur, es gibt da kein Malle, es gibt da kein Großstadt-Party-Lifestyle, es ist eher so ein schickes Ausgeh-Thema, was ich irgendwie noch okay fand. Da gab es auch zu dem Zeitpunkt so ein Gay-Festival. Mykonos ist auch der LGBTQ-freundlichste Spot da. Mhm. Und es war so schön, einfach gut angezogene, gestylte Männer zu sehen. So, das gibt es ja in Deutschland nicht. So, ne? Also Leute, die wirklich so ein bisschen mal auf alles achten. Das war schön. Einfach mal Leute zu sehen, die sich rausputzen für den Abend. Das war zum Ende der Reise auch nicht schlecht. Aber es war nicht die letzte Insel. Wir sind dann noch nach Delos. Hast du schon mal, oder Delos, je nachdem. Hast du schon mal von Delos gehört?
Nee, habe ich noch nie. Also nicht, dass ich wüsste.
Und ich auch nicht. Und das ist faszinierend, weil Delos nämlich das Zentrum der antiken griechischen Mythologie war. Der wichtigste Kultplatz bis eigentlich 700 nach Christus. Weil Delos nämlich der Ort ist, an dem Artemis und Apollo geboren wurden. Weil Hera nämlich deren Mutter dazu verdammt hat, nirgendwo auf ihr, also auf der Erde, niederzukommen. Und deswegen ist sie an den Unort Delos gezogen, eine Insel, die über dem Meer schweben sollte, der Sage nach. Und dort konnte sie dann die beiden zur Welt bringen, weil Zeus ist fremdgegangen. Man kennt es ist ja immer.
Ja, das ist ja, der das ist ja keine Meldung mehr gewesen. Zeus geht das, fremd. Ne?
So, ne? Zeus geht fremd und Hera ist eifersüchtig. Das ist einfach die griechische Mythologie in der Nutshell. Und da ja Apollo quasi so der Obergott war für die meisten eigentlich, ist das dementsprechend auch der wichtigste Kultplatz gewesen. Und dieser Kultplatz war, und es ist wirklich faszinierend, was so über die Jahrtausende mit dieser Insel passiert ist. Erstmal wichtiges mythologisches Zentrum, deswegen fuhren da sehr viele Menschen hin, haben da Opfergaben hingebracht, dadurch ist das reich geworden, wurde auch respektiert und akzeptiert. Also die Stadt wurde beispielsweise auch mal von den Persern überfallen, aber die haben die heiligen Stätten respektiert, haben die nicht angefasst. Deswegen, diese Stätte hatte keine Mauern. Weil sie brauchte sich nicht verteidigen, weil jeder hat das respektiert und sie hatte ja göttlichen Schutz. Also faszinierend. Und dann wurde Delos irgendwann auch noch zu einer der bedeutendsten Handelsumschlagplätze der antiken Welt, wurde von Rom zur Freihandelszone gemacht, um Rhodos platt zu machen im Grunde, weil die halt gesagt haben, ist keine Steuern, kommt rum. Also es wurde quasi zum Dubai der damaligen Welt und das quasi 8 Quadratkilometer groß nur die Insel und da haben 30.000 Menschen gelebt. 30.000 Menschen. Delos wurde zum größten Sklavenmarkt der Welt. Da wurden täglich 10.000 Sklaven umgesetzt. Also ein Ausmaß, also unvorstellbares Ausmaß an Reichtum und an Macht zu der damaligen Zeit und eben unfassbar auch wichtig. Und das änderte sich dann erst, als ich hatte das vorhin schon erwähnt mit dem ersten attischen Seebund. Mit der ersten Athener Allianz so rum. Mit der ersten Athener Allianz, da haben sich ja sozusagen die Staaten so zusammengeschlossen, weil sie festgestellt haben, dass es so innerliche Zerwürfnisse, dass sie da nicht vorankommen, dass sie zusammen sozusagen agieren müssen. Da wurde auch sozusagen der Schatz in Delos verwaltet. Jeder hat quasi seine Abgaben geleistet. Der Schatz wurde auf Delos gesammelt, weil das halt der Ort war, den alle respektiert haben. Und Athen hat sich ja da immer weiter in die Vormachtstellung sozusagen reingebracht und hat das Geld aus Delos dazu missbraucht, die Akropolis auszubauen und alle möglichen Kultstätten auszubauen und ihre Flotte auszubauen, um dann wiederum die anderen Nationen zu unterdrücken. Also die haben beispielsweise auch Naxos überfallen, als die gesagt haben, ihr könnt uns mal, wir zahlen doch jetzt nicht mehr, nachdem ihr hier quasi die ganzen Gelder veruntreut habt. Also Delos war das eigentliche Zentrum und die kulturelle Schatzkiste des antiken Griechenlands, und Athen hat das Geld von dort dann abgezweigt, um sich selbst sozusagen herauszuputzen, okay, und an Bedeutung zu gewinnen. Und deswegen ist Delos dann im Schein verblasst, aber schlimmer war, dass Delos dann im Jahr, ich glaube 69, überfallen, geplündert, niedergebrannt wurde, alle Insassen sind versklavt worden, und da das zu dem Zeitpunkt schon sehr viele Römer waren, sind die auch nicht wiedergekommen. Also das Eiland ist quasi platt gemacht worden, und seit 2000 Jahren steht das da eigentlich in dem ruinösen Zustand darum, wie es da rumsteht. Das wird jetzt nur ein paar, rund ums Jahr nur von ein paar Archäologen bewohnt. Das Eiland, das ist seit 1990 UNESCO-Weltkulturerbe. Und ich, also es ist so scheiße beeindruckend, Mike. Ich glaube, jeder muss das mal gesehen haben. Also es
krass.
Ist, also ich war jetzt noch nicht in so vielen antiken Städten tatsächlich. Also ich, sowas wie jetzt, also irgendwas, was ausgegraben wurde in seiner Gänze beispielsweise, weil es erhalten worden ist. Aber du läufst da durch die Räume durch und du siehst noch die Ausmaße dieser Herrenhäuser, und du läufst da diese Hauptstraße lang und fühlst noch quasi, wie da diese Workshops so links und rechts sind, und sitzt da in dem Theater auf den Marmorbänken, auf denen da auch die Nobilis da rumsaßen, oder wie auch immer das jetzt im Griechischen hieß. Diese ganze Insel ist einfach diese Stadt gewesen. Das hat mich super beeindruckt. Ja.
Krass. Nee, also hatte ich nicht auf dem Schirm.
Und noch eine Nebengeschichte. Es gibt da die Naxarischen Löwen. Die kann man vielleicht schon mal gesehen haben. Und davon gab es 16 Stück. Mittlerweile stehen nur noch 5. Und einer dieser Naxarischen Löwen ist geklaut worden.
Von dir.
Was denkst du, was glaubst du, wer diesen Naxarischen Löwen geklaut haben könnte und wo der sich jetzt befindet?
Wer könnte den geklaut haben und wo befindet der sich? Da ist ein Libyen jetzt. Nee, wahrscheinlich nicht.
Den kennen, glaube ich, die meisten. Der steht nämlich in Venedig auf dieser großen Säule.
Aha. Ach so, okay.
Der Löwe der Venezianer ist nämlich eigentlich der Naxarische Löwe von Delos, und die haben dem einen neuen Kopf gegeben, weil sie den nicht mochten, den antiken Kopf. Und diese Statue ist tatsächlich zigtausend Jahre alt und war ein Geschenk der Naxar an diese Kultstätte.
Ach.
Und die hat ein venezianischer Kapitän, hat die einfach mitgenommen und seiner Heimatstadt quasi.
Krass. Ja, Wahnsinn. Also das war ja jetzt eine, ja, das muss man so sagen, eine Odyssee durch die Kykladen. Delos, ist es auch noch Kykladen da oben?
Ja. Also okay. Delos ist das Zentrum der Kykladen, weil, und jetzt der mythologische Grund, die Inseln im Freudentanz um Delos herumgetanzt sind, als Artemis und Apollo geboren
waren. Ach, okay. Also ich habe jetzt oben jetzt vor meinem geistigen Auge war nur, weil ich weiß jetzt so ganz ungefähr, wo Santorin liegt und wo Naxos ist und so. Das klang jetzt so, als ob ihr euch von Süden nach Norden durchgearbeitet habt. So.
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Okay. Ja, da ist ja... Aber... Vielen Dank, bin ich sehr, sehr neidisch. Also eine Entdeckungstour durch die griechische Inselwelt, da hätte ich auch mal so richtig, richtig Bock drauf. auf jeden Fall. Überall, also einfach so treiben lassen. Weißt du, wenn man so lange bleiben könnte, ja, wie man will. Und da gefällt es mir eine Woche, da gefällt es mir zwei Tage. Nee, schnell wieder weg hier und dann bei der nächsten. Weil das klang ja auch wirklich so, als ob da jede Insel so den eigenen Charakter hat, ne?
Ja. Ja, jede Insel ist da ganz
aber eigen. Jetzt von deinen Erzählungen habt ihr schon mit dem Highlight angefangen, oder? Eigentlich? So vom eigenen Erleben? Also ich fand jetzt am positivsten von deinen Darstellungen Santorin, überraschenderweise für dich, dann Naxos und Delos hat dir auch ganz gut gefallen. Und dazwischen war so ein bisschen...
Nö, also ich glaube, mir hat alles sehr gut gefallen, außer Milos, weil ich weil ich gedacht habe, ich komme jetzt auf irgendein Eiland und plötzlich werde ich umzingelt von Franzosen. Nee, also Milos war einfach viel zu teuer. Also wenn Milos ein Drittel des Preises gewesen wäre oder meinetwegen die Hälfte von dem, was wir bezahlt haben, dann wäre es okay gewesen. Aber für das Geld lohnt sich das nicht. Ios war überraschend wild und verlassen. Das fand ich spannend, aber wir waren halt ein bisschen abgefuckt davon, dass wir nicht nach Naxos weiter konnten. So, das war halt so ein bisschen der Bruch da drin. Santorini ist halt für, wie sagt man, also wenn man wirklich nur mal ein paar Tage den Kopf ausschalten will, umgeben sein will von Schönheit und Ruhe, dann ist das der Place to be. So, das ist Convenience.
Ja.
Das ist Dienstleistung, Convenience auf Weltniveau. Die Leute sind, also die sind darauf ausgelegt, dir jeden Wunsch von Lippen abzulesen, ist so. Und es war einfach viel günstiger als, also es ist trotzdem scheiße teuer, aber es ist günstiger gewesen als Naxos und deswegen ist es in meiner Vorstellung einfach irgendwie relativ günstig gewesen. Und Naxos war für mich eigentlich das Highlight, weil so viel zu erleben war und so viel zu sehen war und von einer fucking Muskovitmine bis hin
Was ist Muskovit eigentlich? Ich wollte vorhin nicht so dumm fragen, weil du im Redeschwall warst.
Moskauer Glas wird es auch genannt. Das ist benutzt worden für feuerfeste Beschichtung beispielsweise, so für Kamin, für Kaminfenster und sowas.
Alles klar.
Und wird wohl auch irgendwie in der Herstellung von so Kosmetikkram verwendet und so. Ja.
Krass.
Der Stein, der den Berg frisst oder so. Oder das Metall, der den Stein frisst. Irgendwie sowas in der Richtung.
Ist das ein Erz oder was ist das?
Ja,
okay.
Ja, ist aber nicht mehr, genau wie Schwefel wird das wohl nicht mehr so einzeln groß gefördert, weil es entweder ersetzt werden kann oder halt ein Beiprodukt von was anderem ist. Deswegen ist ja auch diese Schwefelmine dann nicht mehr benutzt worden, weil es sich halt auch einfach nicht mehr gelohnt hat. Nicht etwa, weil da eine Gewerkschaft gegründet wurde und die sich dann nicht gegen die durchsetzen konnten. Ach. und Delos einfach, hat mich wahnsinnig beeindruckt und wir hatten da auch eine ganz tolle Führung mit einer Archäologin, / Historikerin, / Geschichtslehrerin. Also sie hat quasi genau alle Punkte erfüllt, die man braucht, um in einer historischen Ausgrabungsstätte Leuten zu erklären, was genau da passiert ist. Vor allen Dingen, wenn es halt einfach wahnsinnig viel historische Zusammenhänge gibt, die zu erklären sind. Also war einfach ein tolles Erlebnis und grundsätzlich war das alles toll, aber es war finanziell, der Kassensturz, der hat mich dann doch betroffen gemacht und deswegen.
Der Kassensturz hat dich betroffen gemacht, denn mir kommen die Tränen.
Nee, wir sind extra nach Delos gefahren, um zu gucken, ob vom attischen Schatz noch irgendwas übrig ist, aber es ist Griechenland, es ist alles veruntreut.
Ja, also da hast du jetzt wirklich mit deinem Reisebericht in Sachen Inseln natürlich komplett die Nase vorn. Ich habe aus meinem Dänemark-Urlaub inselmäßig eigentlich nur auch cool genug, aber da war ich schon oft, die Insel Fünen zu bieten mit Odense, ne, wo zwei Drittel der Olsenbande herkommen. Morten Grunwald und Uwe Sproge sind da ja geboren, glaube ich. War das mein Insel-Highlight diesen Sommer. Und es ist auch immer schön, sind auch sehr, sehr nette Leute dort, aber natürlich eine große Insel, wo man auch nicht so sehr das Gefühl hat, man ist irgendwie auf einer Insel. Also mich hat jetzt eure kleine Odyssee so ein bisschen dran erinnert, als ich mal mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, haben wir uns mal so auf Hawaii so ein bisschen Inselhopping gemacht. Das war auch cool. Wenn du da so zwischen Kauai, Maui, Oahu und durch irgendeinen umgeleiteten Flug sind wir auch mal noch in Honolulu irgendwo dann gelandet und war lustig.
Ist ja auch eine Inselgruppe im Grunde.
Kann
ne?
ich auch sehr empfehlen und wirklich auch sehr eigene Charakter, die Insel.
Ich finde halt auch die Inselmenschen haben halt auch einen eigenen Charakter. Also ich glaube, die sind auch alle noch mal ein bisschen entspannter.
Ja, wahrscheinlich. Das kann schon sein. Also man hat da ja eher so eine Ergebenheit, ne? Weil man lernt da, glaube ich, dass man viele Sachen nicht sofort erledigen kann. Ne? Das lernt man halt auf einer Insel. Mhm. Also egal, ob es irgendeine teure Internetbestellung oder ein Furunkel am Hintern ist, das kann man auf manchen Inseln eben nicht sofort irgendwie erledigen oder nach.
Frag mich sowieso, wie die das mit Amazon da machen, ne? Das ist ja.
Ja, keine Ahnung. Ja, aber das ist, glaube ich, aber auch ein Grund für diese Land- und Inselflucht der jungen Bevölkerung, ne? Dass das zwar wirklich schön ist, da. Ja, also da kommen einen Griechen, wenn man die so erzählt, die kommen einem wirklich so wie Aale oder Lachse vor irgendwie, ne? Die sind da irgendwie geboren und kehren auch wieder zurück so an ihren Ursprung, aber sind dann trotzdem wirklich ganz weit in der Welt erstmal draußen und verlassen da den Ort ihrer Geburt total schnell und auch bereitwillig und mit viel Enthusiasmus.
Also ich muss sagen, ich würde auch nicht da leben wollen. Es war jetzt schön und es war sehr spannend, es hat mich auch beflügelt. Ich habe auch ein bisschen geschrieben tatsächlich, ich hatte so ein bisschen Inspiration, aber ich glaube, ich bin, das merke ich halt dann schon wieder, ich habe mich dann nach 3 Wochen sehr nach einem verregneten schottischen Herbstabend gesehnt. Irgendwie.
Ah, okay, also ist es dann zu viel Vitamin D irgendwie, hast du zu viel Sonne im Gesicht?
Schon, ja, ich glaube, ich war noch nie so lange, also stimmt nicht, ich habe ja früher immer Festivalsaisons mitgenommen, aber ich glaube, seit 2019 habe ich nicht mehr so viel Sonne abgekriegt.
Oh,
ja.
Krass.
Das stimmt.
Jetzt haben wir echt lange gelabert, mein Guter.
Das Problem ist, ich habe eigentlich einen Kundenservice über eine Person aus Aphiratos von Naxos vorbereitet, aber das schaffen wir leider nicht mehr.
Dann lass das uns doch noch mal in diese Stimmung beim nächsten Podcast zurückkatapultieren, ohne dass wir da jetzt hier eine Reiseleitung irgendwie machen, so wie wir es gerade jetzt gemacht haben. Ich hoffe, es war unterhaltsam für die Leute.
Hatte ich dir das mal erzählt, dass ich wirklich überlegt habe, wie Fernreisekaufmann, also sowas wie so
Reisekaufmann
Tourismus, gibt's doch. Sowas Tourismusmanagement oder wie das heißt, zu studieren.
Nee, wann hast du das überlegt?
Na, als ich festgestellt habe, dass man das studieren kann. Da gibt's ja, man liegt ja dann so dann rum und liest dann solche Studienratgeber, wenn man sich dann irgendwann entscheidet, was
könnte. Also damals, als es ums Studium ging bei dir, das war jetzt nicht vor 4 Jahren oder so.
Nein, das war schon mit 16, 17, wo man so überlegt hat, wo könnte es hingehen. Und da spielte ja dummerweise dann irgendwie trotzdem immer diese finanzielle Sicherheitsthematik eine Rolle. Ne? Und deswegen hat man sich dann doch für irgendwas entschieden, wo man dann einfach schön verbeamtet werden kann und dann seine Ruhe hat für den Rest seines Lebens. Aber das hätte mich schon immer interessiert, weil es einfach so, weil es gibt wenig, das mich so erfüllt, wie neue Orte kennenzulernen und Sachen zu entdecken.
Das verstehe ich total, ja. Das verstehe ich total. Also das kann ich absolut, absolut nachvollziehen. Das ist und vor allem auch.
Also sorry, wenn ich euch damit jetzt hier irgendwie ein Ohr abgekaut habe. Ich musste darüber jetzt auch irgendwie erzählen, weil es mir irgendwie so gut gefallen hat und weil einfach so viel krasses Zeug dabei war. Vielleicht inspiriert es ja irgendjemanden.
Ich finde es total. Und vor allem, was das Allerschönste ist, dass man wegen etwas wohin kommt und dann was anderes selber entdeckt. Ne? Das ist, glaube ich, das erfüllendste Gefühl, irgendein Kleinod, was einem was bedeutet oder eine Geschichte aufzuschnappen oder einen Menschen zu treffen irgendwie, weswegen man da eigentlich gar nicht hingekommen ist. Ne? Man ist da irgendwie hingekommen, weil XY dort begraben ist oder weil da Strand A und B am schönsten sind oder da diese Kirche steht oder da das Kunstwerk ist. Und dann entdeckt man irgendeine Sache, von der in keinem beschissenen Reiseführer oder in keiner Instagram-Story irgendwas steht. Und man hat es dann so für sich entdeckt und erobert. Ne? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen im Menschen noch drin, dieser Entdeckergeist.
Das kann gut sein. Also beispielsweise, also das, was man auf dem Weg entdeckt, ist auch meistens das aller, Tollste. Mhm. Beispielsweise sind wir auf dem Weg über Naxos, sind wir durch den ganz kleinen Bergort Kinidaros gekommen. Mhm. Die Straße ist so eng, da passt ein Auto durch und die parken links und rechts davon. Also griechischer Straßenverkehr ist wirklich so krass, wie man denkt. Ja. Es ist wirklich heftig. Und da gibt es eine Fleischerei, okay, das ist jetzt nicht deine Welt so, aber diese Fleischerei ist gleichzeitig auch ein Restaurant, halt mit Fokus auf Fleisch und Käse. Und die Geschichte dahinter ist, die Großväter derer, die das jetzt führen, sind in die USA ausgewandert, um es dort zu schaffen. Mit Gastronomie sind gescheitert, sind zurückgekommen und haben gesagt, nee, dann machen wir es jetzt einfach hier. Und das ist wirklich so unfassbar lecker dort gewesen. Die haben irgendwie auch auf Google mittlerweile 1000 Bewertungen, 4,8 Sterne, mitten im Nichts. Da ist wirklich nichts. Es gibt keinen Grund, in diese Ecke der Insel zu fahren, nebenbei bemerkt so. Aber wenn du dorthin kommst und dich dorthin setzt, weil du da Hunger hast, weil es gibt ja auch wenig drumherum, dann bist du überrascht, wie gut das Essen da ist. Und das wussten wir vorher auch nicht. Wir hatten Hunger, waren da mitten in den Bergen und dachten uns, okay, das nächste Restaurant ist halt einfach irgendwie auf der anderen Seite der Insel. Was machen wir? Komm, setzen wir uns da irgendwie rein. Und dann haben wir festgestellt, fuck, das ist ja einfach so ein Hidden Gem, wie man so schön sagt. Ja.
Das ist also das ist das Einzige, wo ich im griechischen Kontext natürlich immer zu strugglen haben mit dem Essen. Ne? Also
das stimmt. Du hättest
überhaupt keinen Spaß. Man kann sich als Veganer natürlich super von Startern und so ernähren im Griechischen, aber mehr ist es dann natürlich auch nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich hart, weil ich meine, du kannst halt auch nicht jetzt 3 Wochen weiß ich nicht.
Gegrillte Paprika essen oder so, ne? Oder
gegrillte Weinblätter. Ja, gegrillte Paprika und Käse und dann halt so ein bisschen, ja, schwierig. Das dachte ich mir aber auch. Also ich habe irgendwie 2 vegane Lokale gesehen, 1 auf Mykonos, 1 auf Santorini. Logischerweise da, auf den Inseln.
Naja.
Das habe ich jetzt gerade gar nicht so richtig bedacht. Also vielleicht Inselhopping für dich
Nicht. Du, ey, Alter, wo ich schon überall überlebt habe. Mann. Nee, aber das steht auf jeden Fall mal auf dem Programm bei mir. Da habe ich mal richtig Bock drauf. So richtig.
Also
so da mal
Delos zu drehen. Delos wird dir auf jeden Fall sehr viel Freude bereiten. Wenn du nicht so viel Zeit hast, flieg halt nach Mykonos. Da kannst du einen Tagestrip rüber nach Delos machen. Also beziehungsweise es dauert noch ein paar Stunden, ist ja eine kleine Insel. Und dann kannst du da rumwandern und also das wird dich auf jeden Fall begeistern.
Ja, das ist ja, aber vielen, vielen Dank. Und da bist du auch sozusagen in deinem Urlaub wirklich nur in Griechenland gewesen oder hast du noch irgendwas anderes im Urlaub gemacht? Nee.
Nö.
Ja, schön. Schön. Danke für deinen Reisebericht. Ich bin auf die Überschrift dieses Podcasts gespannt.
Ja, am Grab von Homer, ja, und die lesen dann am Grab von Homer und dann klicken sie drauf.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
wahrscheinlich. Nee, vielen Dank, mein Guter. Gibt es sonst noch irgendwas zu berichten? Hast du irgendwas, was du die Woche abschießt, was unsere Leute wissen müssen, die dir zuhören?
Oh, du, tja, weiß ich nicht, wenn du es jetzt schon so konkret fragst. Am Montag kommt ja mein Buch raus.
Ah, ja, stimmt ja, war es September, so, ne? 1. oder so?
1. September, ja. Genau.
Ah.
Ich habe, also ich weiß jetzt ja nicht, wann der Podcast kommt. Die erste Lesung ist also morgen in Halle. Und dann bin ich bei Riverboat. Genau, und ich habe gestern schon ein paar Interviews geführt. Ich bin sehr gespannt. Also es ist jetzt nicht so, dass sich keiner für das Thema interessiert, offenbar. Mal sehen, ob es dann tatsächlich Diskurs entfacht oder ob es wieder nur verpufft. Aber es geht ein bisschen mehr los als das letzte Mal, weil da ist ja gar nichts gewesen. Da hatte ich ja quasi gar keine Termine oder Möglichkeiten, das zu besprechen. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Und falls ihr meine Mission unterstützen wollt, könnt ihr ja gerne das Buch noch erwerben auf Amazon oder wo auch immer.
Ja, das soll,
im Buchhandel eurer
Das lohnt sich doch immer. Also ich bin mal gespannt, Anfang.
Und falls ihr aus der Region so um Stade drumherum kommt, da habe ich noch eine Lesung nächste Woche, 4. glaube ich. Und da sind noch nicht alle Karten ausverkauft. Ich glaube, das ist der einzige Zeitpunkt, wo sie noch nicht ausverkauft sind.
Okay.
Ja, falls ihr da spontan irgendwie Hamburg die Ecke oder was weiß ich, Bremen oder Buxtehude oder wie auch immer.
Stade kennt man eigentlich nur vom Atomkraftwerk, ne?
Ich war da noch nie, ich habe gar keine Ahnung, ich bin sehr gespannt.
Ja, ach, da oben ist immer cool. Das sind eigentlich immer ganz coole Leute. Ich bin jetzt Anfang September, kommt dieser Creator-Doku-Film in die Kinos.
Ach, ins Kino direkt?
Ja, ja, da habe ich ja auch mit Mille ein bisschen was gedreht. Dafür bin ich mal gespannt, wie das so geworden ist. Leider hatte ich keine Zeit, bei den Premieren da in Essen und Berlin dabei zu sein. Mhm. Aber ja, da setze ich mich mal ins Kino und guck mal, was so passiert wie man es, weil normalerweise sind ja dann solche Zusammenschnitte immer was komplett anderes, als man es erwartet. Aber mal schauen. Mal schauen.
Ich mag sowas sehr gerne. Ich bin auch gespannt.
Naja, ich glaube, ich werde mal in Saalfeld läuft da sogar und in Leipzig. Aber mal gucken, vielleicht gehe ich mal nach Leipzig. Ja. Gut, alles klar, mein Guter. Dann wünsche ich dir eine schöne restliche Woche.
Wird spannend.
Naja, ich drücke die Daumen für den Start. Ich habe also mein Buch ist noch nicht eingetrudelt. Ich hab's ja bestellt. Supportive, wie ich bin.
Das hättest du aber nicht machen
müssen. Ja, bevor dann auch eine unpersönliche Geschenksendung von deinem Verlag kommt, wo du deine Adressenliste abgegeben hast, habe ich es mir lieber mal selber bestellt.
Nee, wenn, würde ich dir das sowieso persönlich geben. Das ist ja, ne, also.
Nein, ich bring das Buch mal bei Gelegenheit irgendwohin mit und dann kannst du mir deine Widmung reinschreiben. Nee, ich finde das immer, das war jetzt auch mit unserem Online-Shop und unserer Plattenfirma, also die vielen Leute, die da auch bei unserer Platte mitgewirkt haben und die will man da ja auch eine Vinyl-Deluxe-Edition oder irgendwie so zukommen lassen, aber durch diese ganzen Versandmechanismen hast du gar nicht die Möglichkeit, da eine handgeschriebene Dankesnachricht oder sowas mit reinzutun, sondern es kommt nur unpersönlich aus dem Online-Shop dieses Paket da an. Das ist schon auch scheiße.
Ich hätte halt auch gesagt, Leute, kommt, ich kann doch die ersten 100 oder was kann ich doch signieren, das ist überhaupt kein Thema, aber das geht halt nicht mehr. Das ist richtig scheiße.
Das ist so in der Logistik gar nicht mehr vorgesehen, dass da im Lager irgendwas custom-mäßig mal reingelegt werden kann oder so. Ist ja auch blöd, wenn dann Schlag mich tot, ne? Der Dirigent Wilhelm Keitel die Dankesbotschaft für die Bratschistin bekommt oder irgendwie sowas, wenn da noch jemand was durcheinander bringt. Ist ja auch blöd, ne? Deswegen, naja, egal. Aber das sind so die Sorgen.
Ja, ich habe jetzt Sorge, dass ich diesen, ich habe jetzt die Sorge, dass ich diesen Podcast jetzt gesprengt habe mit meiner Reiseerzählung.
Alles cool. Bleib, ich fand es super interessant und darum sollte es ja auch gehen. Wem das nicht gefallen hat, sorry. Es wird
genau,
besser.
Genau, ich habe es ja dir erzählt.
Es wird besser, ja. Wir laufen uns ja jetzt wieder warm in Regelmäßigkeit. Wir sind wieder hier.
Sehr gut, sehr gut. Ich muss tatsächlich gucken, ob ich, wie wir das nächste Woche gestalten, weil ich ja auf Lesetour bin, wann ich da bin. Aber ich glaube, ich bin Mittwoch da und ich kann auch Mittwoch
wieder aufnehmen.
Hast du jetzt
in Jena eigentlich was gefunden, Lesetour-mäßig? Nee, bist du irgendwo in der Nähe, wo ich dich mal besuchen kann?
Machen wir tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt noch mal eine Anfrage aus Erfurt gekriegt, aber das schieben wir, wenn, dann noch mal hinterher. Weil wir haben jetzt die Woche komplett durchgetaktet und es ist eigentlich kein Moment Freizeit da drin, dass wir noch, na, also wir machen jetzt Halle, Berlin, Leipzig, Rostock und Magdeburg. Vom 28. bis zum 6. und ich muss ja auch irgendwie meinen normalen Arbeitsplan auch nebenbei noch umsetzen, das wird sonst zu viel.
Na gut, dann wir kriegen es schon hin. Und wenn nicht, dann gewöhnen wir die Leute erstmal langsam an unsere Wiederkehr, dann ist halt dann noch eine Woche Pause. Alles klar.
Sehr gut.
Mach's gut, mein Guter. Tschüss.
Tschüssi. Ein lausiger Dialekt.